Und ich glaube, so können wir gleich einsteigen. Heute bist du mir ja in den Podcast gesneakt und hast geschrieben, gibt es eine Möglichkeit, bei dir in den Podcast zu kommen? Und jetzt muss man für die Hörerinnen und Hörer sagen, wir haben jetzt ein wildes halbes Jahr miteinander verbracht,
Ja,
weil du bist Teilnehmer
total.
in meinem Inner Circle gewesen, in der dritten Ausführung meines Inner Circles. Für die, die nicht wissen, was es ist mein engstes Coaching für 5 bis 6 Agenturen immer für ein halbes Jahr. Und einer davon sitzt heute mir gegenüber, Zwetschge plus eins, heute mit.
Christian von Dreizack Medien.
Ich freue mich.
Ja, vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte. Das ist ja unheimlich schönes Studio.
Ja.
Ist auch total geil, irgendwie mit jemandem gegenüber, also wirklich in
Ja.
Realtime so zusammenzusitzen. Ist
Also muss man
richtig
sagen, du
schön.
machst ja auch viel Podcast,
Ja, aber
aber
die
remote,
meisten,
ne?
ja, die sind halt immer remote, genau. Na.
Ich versuch's ganz aufzuhören. Aber man hat natürlich manchmal schon so Personen, wo du sagst, oh, will ich unbedingt haben, aber
Ja.
kriege ich nicht Ding. Aber auch wieder ein Learning ist ein Trugschluss. Also wir haben jetzt auch großen, wir haben ein paar, wir haben so eine Handvoll
Ah.
richtige Maschinen am Start jetzt dann in den nächsten Folgen. Und wir haben einfach nur denen angeboten, ja, kommt doch hierher. Also nicht das vorne immer so, wir können ein Studio machen, wir können remote, sondern eigentlich Studio gesetzt und remote ist nur so Ausnahme. Und also die kommen jetzt aus Hannover, aus Hamburg und so, weil die so sagen, naja, setze ich mich ja 5 Stunden in den Zug und dann kann ich doch gut arbeiten. Und das muss man natürlich sagen, die schauen natürlich auch, die gehen dann rein und schauen auf YouTube sich das an. Und da merkst du, die Leute haben einfach auch Bock, so ein Videomaterial zu
Du, das
haben.
ist ja auch eine ganz andere Qualität am Ende.
Ja.
Na, ist ja auch schön, wenn man sich gegenüber sitzt,
Voll.
einfach
Entsteht
nochmal
ein
ein ganz
anderes
anderes
Gespräch.
Gespräch, ja.
Ja, voll.
Absolut. Genau.
So, jetzt muss es ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum du geschrieben hast, du willst in den Podcast.
Ja, genau, du und ich glaube, wir teilen ja mit unserem Agenturbusiness, also vielleicht mal ganz kurz ausgeholt, wer ich eigentlich bin. Ne? Also ich bin Christian, habe ich schon gesagt, von Dreizack Medien. Dreizack Medien habe ich gegründet, deine JTL-Agentur für umsatzstarke Online-Shops, den
Haben wir
Pitch
auch in den
sollte
6 Monaten
haben wir auch
gefeilt
erarbeitet.
an der Positionierung, ne?
Genau,
Also das
richtig.
muss man vielleicht auch nochmal sagen. Ja, das ist halt eine geile Positionierung. Vielleicht um
Ja.
es allgemein mal einzuordnen. JTL ist ein Shopsystem für die Leute,
Genau.
die das nicht wissen. Konkurriert natürlich heute mit Software-as-a-Service-Lösungen wie Shopify. Das kennt, glaube ich, fast jeder. Und
Absolut, ja.
JTL ist aber noch eins der Systeme, die man selber auf einem Server betreiben kann. Also wo man auch im Großen und Ganzen wahrscheinlich den Quellcode dran kann an alles.
Genau, also der JTL Shop an sich ist Open Source, quasi kann man an alles ran. Bei JTL ist halt so die Besonderheit, dass sie auch die Warenwirtschaft, dieses komplette ERP-Universum so drumherum gebaut
Ich glaube,
haben.
das kennen auch mehr Leute noch als das Shop-System, oder? JTL Wavi war schon,
Ja.
auch in den Anfängen des Internets, war das schon ein Ding, so, ne?
Es war
Wenn
schon,
man sagt, sich auf 20
ja.
Schrauben zu verwalten, dann war JTL Wavi schon mal auf dem Zettel.
Ja, es war ganz witzig, ne? Die Gründer von JTL, die haben ja das als so kleine Toolsammlung irgendwie angefangen und dann daraus die Warenwirtschaft
Ah.
gegossen und dann ist irgendwann Shop-System, WMS
Und auch,
dazugekommen.
was heißt WMS?
Warehouse Management System, ja,
Und
genau.
ist aber auch Scratch Your Own Itch, oder? Also die haben selber was für sich entwickelt, oder?
Die haben für Bekannte, wohl so Händlerbekannte, immer mal, mach mir mal ein Tool womit ich Rechnungen schreiben kann und sowas. Und dann ist eben so ein Toolset entstanden, was sie dann zusammengekleistert haben. Muss man auch ehrlich sagen, das hat man so in den Anfängen auch dann von der WAVI gemerkt,
Ich
dass
sage
es so
immer,
ein
mit, genau,
zusammengeschweißtes Ding ist.
mit Gaffertape zusammengeklebt, der Bundeswehrpanzer, ja.
Genau. Und daraus hat sich das Ganze bei denen entwickelt und ich bin irgendwann dazu gestoßen, also nicht bei JTL, aber über meinen ersten Kunden auf JTL gekommen und ja, seitdem
Wo kommt es denn
JTL-Partner.
allgemein her? Also jetzt der Christian, der kommt irgendwann auf die Welt, dann geht er in die Schule.
Aha.
Was macht er da, Abi?
Er macht Abi, dann weiß er nichts mit seinem.
Dann studiert er Jura.
Ja, genau, der weiß erstmal nichts mit sich anzufangen, sondern fragt, was kann man denn machen? Naja, Jura, Juristen wird man immer brauchen, also fängt er an, Jura zu studieren, quält sich da auch so ein bisschen durch, also hat das erste Staatsexamen gemacht und wartet dann auf das Referendariat. Also das ist ja dann nochmal 2 Jahre Referendariat und dazwischen ist so eine kleine Wartezeit. Und in der Zeit habe ich einen Nebenjob gesucht, bin dann zu einem Einzelhändler gekommen und der hat dann mir eines Tages einfach diese Warenwirtschaft hingeknallt und gesagt, hier, guck dir das mal an. Und seinen Shop, der wollte unbedingt einen Online-Shop
Was war
machen.
die eigentliche Jobbezeichnung da?
Ich habe für den die Produktfotos gemacht und die
Also Medien
Flyer.
war trotzdem schon ein Ding.
Medien war so das Ding, genau. Und
Passt ja gar nicht zu Jura.
nee, gar nicht. Absolut
Hä?
nicht. Aber
Aber
ich hab voll gerne immer fotografiert und
okay,
irgendwie mit
also verkaufst du mal eine
Illustrator.
Kamera,
Ja, genau.
DSLR und dann so,
Ich habe
Hobby erstmal.
Hobby quasi dann zum Nebenberuf erstmal gemacht. Und genau, dann hat er mir diesen JTL-Shop hingesetzt, damals Version 3, und hat gesagt, mach mal hübsch. Und da bin ich das erste Mal mit Code in Berührung gekommen. Das war total krass, ne? Weil ich habe mich dann quasi, ich habe noch nie vorher programmiert oder so, ne? Sondern ich habe dann angefangen, okay, ich habe jetzt hier eine Aufgabe, ich soll das irgendwie hübsch machen. Also habe ich mich damit beschäftigt, habe dann so Online-Kurse damals noch gemacht, da gab es noch kein KI, und aber zum Glück YouTube, und habe mich reingearbeitet. Und da ist mir was ganz Krasses aufgefallen. In meinem Jurastudium habe ich immer gedacht, ich muss irgendwie ADHS haben oder so, weil ich saß manchmal 10 Stunden in der Bibliothek und habe es geschafft, 2 Seiten zu lesen. Und dann beim Programmieren lernen und Programmieren machen, konntest du auf einmal so 10 Stunden durcharbeiten ohne, und die Zeit ist verflogen. Und da habe ich gemerkt, alles klar, ich habe hier einfach eine Passion dafür.
Da ist
was. Und Jura war einfach nicht mein Ding. Und so habe ich gesagt, alles klar, da werde ich mich jetzt mehr drauf fokussieren.
Aber was ein Glück auch, oder?
Voll. Und später erst, also irgendwie so 2, 3 Jahre später, ist mir noch eingefallen, dass ich das immer machen wollte. Ich habe es irgendwann vergessen. Ich habe schon als Kind irgendwie gefragt, können wir nicht mal irgendwie einen Computerkurs irgendwas machen, ne? Und damals gab es einfach kein Angebot, zumindest bei uns irgendwie nicht. Einmal war ich in irgendeinem Computerkurs, aber der war, da haben wir Spiele installiert und also nichts wirklich gelernt.
Ja, ja.
Und das habe ich irgendwann dann für mich einfach verworfen und bin dann so über diesen Weg auf einmal wieder doch wieder zurückgekommen.
Boah, voll krass. Mal, ey, was für ein Glück auch, ne? Weil das Ding ist ja so, ich glaube, dass man, also, wie viele Leute, frage ich mich, manchmal sind wirklich in ihrer Mitte. Also und spüren so in sich rein. Na, gerade Social Media zeigt uns ja wenige. Und was meinst du, wie viele abbiegen aus verschiedenen Gründen? Also jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, Jura ist doch toll. Das ist doch toll, da bin ich doch ein toller Hecht. So, ne? Ich fand es zum Beispiel ganz interessant. Ich war völlig begeistert für die Fliegerei jahrelang. So. Ich sag dir eins, also das gibt's gar nicht. Fliegen ist so dumm einfach. Und das war aber so in meinem Kopf, ich sage auch gleich warum, das war so in meinem Kopf. Das ist ja Wahnsinn, wenn du einen Pilotenschein hast und kannst dann, was meinst du, wie du was, das ist ja Wahnsinn, wie die Leute sagen, der kann halt fliegen und so. Und das ist ja sowas, was man verimpft hat irgendwie im Kopf. Oder mein Vater zum Beispiel hat immer gesagt, ja, wenn du dir irgendwann eine Harley leisten kannst, dann hast du es geschafft. Und dann habe ich mir eine Harley gekauft und habe gedacht, na, das hat jetzt irgendwie nichts verändert. Und das könnte ich mir gut vorstellen bei Jura auch, weil das ist doch auch so ein angesehenes Ding. Mensch, der Christian, der ist doch Jurist.
Ne? Ja, na klar, es ist irgendwo was Angesehenes und es ist auch was Sicheres, ne? Weil Juristen.
Würde mich interessieren, wie du, hat einer, ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe nämlich, ich folge einem, die überlegen jetzt gerade so eine, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen, also KI-Law-Firm quasi, aber mit echten guten Juristen quasi, also mit erfahrenen Anwälten, die aber dann schon das eskalieren.
Keine
und
Idee.
Gestern schreibt, finde ich auch richtig geil, und gestern schreibt einer bei mir in die Kommentarspalte, dass es gar nicht so einfach ist, auch mit diesem ganzen KI, weil 2 Kinder irgendwie hat er geschrieben, eine studiert schon irgendwie was und zweite ist erst 14, aber interessiert sich für Jura oder Architektur. Und dann habe ich heute früh gelesen, im Bett habe ich, das war der Kommentar, der über Nacht reinkam, und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, interessant. Und dann habe ich mir gedacht, bei Architektur möchte ich gar nichts dazu sagen, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, da kann enorm viel mit bildgebender KI auch gemacht werden und so weiter. Und also auf jeden Fall mal, da können Headcounts sehr gedrückt werden. Wenn ich da eine gute Vision habe, sehe ich auch ähnlich zu der Agenturarbeit, wenn die Leute, die schlauen Ideen haben und die Kreation erstmal anschieben, dann kannst du aber natürlich unglaublich viel machen. Wir arbeiten auch gerade an unserer Startseite von der Twitch.de. Und machen da viel mit KI auch, das unmöglich wäre mit unserem Leichenwagen, weil du das nicht drehen kannst, sondern du hast schon gesehen.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, Jura ist sicher auch einer der Bereiche, wo ich ganz große Teile ersetzen kann, weil das ist ja jetzt schon crazy, also meine ganzen Datenschutzspaß, den ich mir immer gebe mit Leuten, die mich kalt akquirieren oder die gegen Datenschutz verstoßen, da kann ja KI unglaublich viel schon machen. Nur ich glaube, und das ist immer mein Denken, ich überlege mir immer, reicht es noch für dieses Leben? Weil darum geht's ja. Also nach der Sintflut muss ich dir auch sagen, also was in 100 Jahren ist, was weiß ich, interessiert mich nicht. Aber für dieses Leben, wenn du heute 14 bist und du studierst Jura in 10 Jahren, bist du dann irgendwann fertig. Für dieses Leben wird es noch reichen, weil in diesem Leben werden noch Menschen vor dich dann stehen, weil die Gesetzgebung allein in Deutschland das gar nicht von der Zeit her gibt, dass das KI ersetzt.
Ich glaube bei Jura ist, glaube auch sehr schwer mit KI zu ersetzen, weil der Kontext, also geht ja bei KI immer um Kontext, ja, wie viel Kontext kann die oder wie viel an Trainingsdaten hat die KI, um jetzt ohne speziellen Kontext arbeiten zu können. Gut, es gibt natürlich viel Input bei Jura, da wird die KI schon irgendwie was hinkriegen, aber da geht es ja auch um neue Entscheidungen und das müsste ja dann, das ist ja noch nicht im Trainingsdatensatz drin, das heißt, das müsste schon irgendwie mit in den Kontext geladen werden und ich finde die Themen manchmal ein bisschen zu komplex, um sie an eine KI zu übergeben. Kommt drauf an, wer der Anwender ist. Ne? Soll es jetzt einfach irgendjemand, irgendein Mandant quasi sein, der sich irgendwie vorberaten lassen möchte? Boah, ey, vorsichtig, ja. Nutzt es aber ein Anwalt, also wieder der Klassiker, ne? Ein KI als Werkzeug benutzen. Nutzt es der Profi, um einfach seine lästigen Arbeiten abzugeben? Voll.
Ey, und das sage ich dir auch, dass da, also da glaube ich, gibt es bei Jura so viel lästigen Scheiß. Ja. Ich kann doch nicht anfangen, irgendwo Urteile zu suchen. Also das ist doch einfach geil, da muss ich doch in LLM reingehen, dann sage ich hier, zack, das ist der Fall, hau mir alles raus.
Die Gutachten, das folgt ja alles einer Struktur.
Ja.
Und das ist ja, ich will es jetzt nicht mit Programmieren vergleichen, aber irgendwo schon, wenn du der KI eine gute Struktur vorgibst, kann die das.
Ja, natürlich ist ein Markup, ja. Oder? Also ein Gutachten ist ja auch ein Markup. Das ist ja auch das habe ich mir übrigens auch mal überlegt. Das ist, glaube ich, auch so ein Wunsch. Auch mal überlegt, ob ich Gutachter für Web und so Geschichten mache. Ja. Weil da gab es wahrscheinlich lebt er immer noch. Also da gab es einen Gutachter in Augsburg, der war für diese ganzen Webseitenurteile und so. Und das war ein Gutachter für EDV-Anlagen, hat das damals noch geheißen. Der Dude hat keine Ahnung vom Tuten und Blasen gehabt, aber der war ausgebucht bis zum Anschlag. Also die haben teilweise 4 Jahre auf den gewartet, bis der dann sowas mal analysieren konnte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also über Webseiten, Gutachten, das könnte ich schon besser machen. Und da habe ich mir mal eingelesen, wie so ein Gutachten zu erstellen. Und ich habe gesagt, hau ab, Alter. Nee, gar keinen Bock. Und deswegen glaube ich, dass da auch die Leute, die wirklich aus dem Business kommen, gar nicht landen.
Aber du weißt ja auch, ne, es ist wie in allen Bereichen. Es gibt ja ganz viele Mittelklasse-Juristen, ja, die, also so viele Studenten, wie wir damals auch waren. Ich glaube, wir waren 1000, davon sind 90 am Ende rausgekommen. Und davon hängen wahrscheinlich die meisten, naja, guck mal, ich bin gar nicht mehr dabei, ja, die anderen haben auch irgendwas anders gemacht. Also da gab es nur eine Handvoll Leute, die wirklich, wirklich gebrannt haben für das Thema. Und das ist immer das, wo ich auch dankbar bin, dass ich etwas gefunden habe für mich, wofür ich wirklich brenne, weil dann arbeitet man nicht mehr, sondern man lebt das. Und das ist also ein unbezahlbar absolut. Und da denke ich auch, mit der KI wirst du eben so diese Mittelklasse irgendwo substituieren können. Genauso wie bei Steuerberatern oder so. Es gibt ja unheimlich viele Steuerberater, die einfach nur da sind, um die Formulare auszufüllen. Also, das kannst du definitiv. Andere,
ja.
Ja, manchmal gibt es ja dann ganz wenige. Die zu ersetzen, wahrscheinlich sehr schwierig. Allein schon aus dem Gedanken heraus, dass es zu wenig Trainingsdaten gibt, um in einem speziellen Fall das so komplex zu analysieren, dass du dort auf die krasse Lösung kommst, die dir am Ende einen Haufen Steuern spart oder dich aus dem Fall irgendwie raus entlässt oder weißt ja. Ne?
Die Frage, die ich mir stelle, wären, also jetzt muss man auch wieder unterscheiden bei Juristen, gell? Um jetzt nicht ganz in die Jura-Ecke zu kommen, wir reden über Sachen, wo wir beide nicht dran arbeiten.
Wären uns Lünchen.
Also bei Juristen muss man auch aufpassen. Ne? Es gibt ja auch ganz viele, die einfach im Unternehmen sind. Also es gibt ja ganz unterschiedliche.
Ja,
ich glaube zum Beispiel, also die halt Prozesse, also vor Gericht gehen, die wird es brauchen. Ne? Und dann glaube ich schon auch, dass immer mehr so dieses Thema Schreibarbeit kommen wird. Und ich glaube, da wird es richtig interessant, weil du das merke ich ja. Also wenn da habe ich ja gerade so einen Fall, der mich da kalt akquiriert hat, der auch Coaching für Agenturen anbietet, der aber auch ganz viel verklagt wird, weil er das nicht gut macht und nicht ordentlich macht. Und da frage ich mich auch, wie dumm das ist, dass der mich auf die Liste setzt, weil das ist mein neues Hobby. Und da sage ich dir eins, das ist abartig, wenn du einen richtigen Champ trainiert hast. Das ist jetzt ein E-Mail-Verlauf, glaube ich, von 20 Mails hin und her. Ich schwöre dir eins, die sitzen da mit solchen Achselpitzen, weil die nur noch am Schwitzen sind.
Ja.
Und jetzt haben sie gestern auch was gemacht und das ist einfach so schön, weil da kommst du in so eine Überlegenheit. Da bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, hat dann die KI quasi vorgeschlagen, ja, jetzt können wir doch das und das mal abfragen an personenbezogenen Daten. Ja. Und dann habe ich gesagt, naja, oder wir fragen es mal nicht ab oder wir fragen was anderes ab. Ich will da jetzt nicht so ins Detail gehen, sonst klappt es nicht mehr. und dann haben sie sich eben verstrickt in was. Also ich habe eine ganz, und das ist ja was vor Gericht auch passiert. Man versucht ja dann die Gegenseite in was zu verstricken und das war jetzt richtig das war jetzt richtig blöd für die. Also das ist jetzt gestern auch zur Datenschutzbehörde und zum zur Wettbewerbszentrale gegangen und das ist jetzt richtig dumm. Das kann ich, das, also es geht, da geht es jetzt nicht mehr nur um Geld. Mhm. Das kann ich jetzt komplett das Genick brechen. Und da ist halt schon auch, ja, da frage ich mich manchmal auch, also wenn du heute rechtswidrige Kaltakquise betreibst, also dann muss ich mir doch da auch, das zeigt doch, wie dumm das einfach alles ist, da muss ich mir doch wenigstens da mal den Wissensstack anordnen und wenn ich das machen will und mich da auf die falsche Seite des Rechts stelle, dann muss ich mir Leute einstellen, die mich da wenigstens mal gut beraten, so, ne?
Ja, absolut, aber das, ich glaube, das liegt auch einfach mit da dran, dass Instagram und Co. ja voll von irgendwelchen Quatschtüten ist, die dir erzählen, dass du genau das machen musst, ja. Mhm. Irgendwelche Pseudo-Coachings, also deswegen, ich habe mich auch lange vor irgendwelchen Coachings gewehrt,
bevor ich. Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil das ist ja auch total spannend. Also, was war denn, weil da kann man, glaube ich, wieder was fürs Marketing auch lernen. Was war denn für dich ausschlaggebend, dich bei meinem Coaching zu bewerben? Weil also, das frage ich mich ganz oft auch bei der Agenturwahl. Wie findest du denn noch eine gute Agentur heute? Ich möchte nicht suchen müssen.
Es ist das Auftreten am Ende. Mhm. Wo sieht man dich? Wie sieht man dich? Was tust du? Und das, was du, genauso wie wir ja auch für unsere Kunden, ganz anders machen als all die anderen Pfeifen draußen, das ist Content zu erstellen, der dich irgendwo voranbringt. Und dich habe ich ja auf Instagram immer wieder gesehen. Ne? Und du hast ja diesen Content eigentlich für uns, für Agenturen gemacht. Und das waren auch immer sehr lange Videos und vielleicht interessiert das auch nicht jeden so, aber ich war immer dran, habe mir das angeguckt und dachte mir, ja, der hat recht. So. Und da sind ja auch ganz viele hilfreiche Dinge dabei gewesen. Also bevor ich ins Coaching gekommen bin, habe ich mir garantiert schon so ein paar Sachen von dir abgeguckt diskutiert auch zusammen in der Runde. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann irgendwann dieses Vertrauen aufbaue, so ich kenne dich, also vermeintlich, ne, über die Videos, du machst den Eindruck, dass du wirklich weißt, wovon du redest und dass ich zu dir, ja, also wenn ich ein Coaching buchen würde, dann bei dir, ne? Weil guck dir mal den ganzen anderen Rest an, was machen die denn, die schalten nur Werbung mit. Also ich gehe jetzt mal von meiner Bubble aus, ne, für Shopbetreiber ist ja immer mit diesem Konzept, mit diesem Whitepaper, den 12 Tipps, da wirst du in 3 Wochen 8-stellig und sonst was. Also nur Werbung, nur. Kein Wissenscontent, kein gar nichts, sondern immer nur Funnel.
Das ist dann auch immer, haben wir so wenig Wissen, dass sie keins teilen können? Also das ist auch so ein Irrglaube, aber dem ich auch verfallen war, jahrelang. Und auch, das ist auch was immer wieder kommt, wo auch meine Mitarbeiter sagen, ich glaube, das ist jetzt auch so ein richtiger Tipp auch für alle draußen. Egal, was du machst, es macht so viel Sinn, das Wissen offen zu legen. Also wir sind ja gar nicht in dem Bereich, weißt du, wo wir sagen, wir haben Patente oder irgendwas, wenn das jemand weiß, sondern nur das Wissen ist ja erstmal, also man hat immer das Gefühl, dass dieses Wissen allein so wertvoll ist, was jetzt übrigens eine Katastrophe wäre mit KI und Co., weil da ist ja das ganze Wissen. Aber es geht ja drum, also ich habe immer das Gefühl, es gibt ja ganz viele Leute, die dann in der Agency Gang oder dem Inner Circle landen, die sagen, du hast mich am Anfang unglaublich aufgeregt. Und das, da denke ich immer wieder drüber nach. Und ich glaube aber, dass das so eine Grundvoraussetzung ist, weil es muss ja Bewegung reinkommen in was. Und man muss sich ja auch bewusst sein, dass da Bewegung reinkommt. Weißt du? Und ich glaube, das muss ja ein bisschen rütteln, weil ansonsten, also es ist ja auch wirklich crazy. Wir haben es gestern, haben wir unseren letzten Inner Circle Termin gehabt, was in diesen 6 Monaten bei allen, die da dabei waren, passiert ist. Uiuiui, also da haben sich ja ganze Welten verschoben. So.
Du kennst mich ja auch, also das wirkt ja bei mir auch erstmal rein, ja. Du rüttelst ja schon auch da in einem was auf, ne. Und manchmal dachte ich mir auch, aber ich kann, du verstehst mich gar nicht. Aber wenn man dann das wirklich annimmt und aufnimmt und dann darüber nachdenkt und natürlich auch irgendwo für sich adaptiert, dann kann man alte Strukturen auch wieder aufbrechen, aus diesen Gedankenspiralen versuchen, was Neues draus zu machen mit dem Input. Ne? Ich habe das Coaching bei dir gesehen, auch als Arschtritt, ja, solche Sachen anzugehen. Ja, einfach mal zum Beispiel Angebotsvorlagen dort, einfach mal wirklich an diesem ganzen Konzept zu arbeiten, und da ist eine ganze Menge passiert.
Ja, und darin liegt natürlich auch diese, das kommt jetzt wieder auf mich zu, ich mache jetzt kurz Pause, mal einen Monat, aber dann werden wir wieder eine Sache machen. an der Auswahl der Leute, weißt du, weil es gibt schon natürlich viele, und das ist, glaube ich, so dieses Werbungsgetriebene durch die Quatschkanonen, die da unterwegs sind. Es gibt schon Leute, die suchen einfach nur, ich bezahle hier 12.000 Euro und dann kriege ich die Lösung dafür. Und die wollen aber gefühlt nichts machen. Und das ist ja das, was du auch sagst, hier ist dieses White Paper, wenn du das so machst, dann wird es funktionieren.
Das ist ja auch das Versprechen, was der andere geben.
Ja.
Ne? Und das ist bei den Angeboten für Shopbetreiber, und das regt mich immer so maßlos auf, ist genau das immer der Köder. Also die haben irgendeinen Schmerz, und vielleicht ist es auch gerade irgendwie wieder eine neue EU-Verordnung, ne? Wie jetzt zum Beispiel 2026 kommt die Widerrufsbuttonpflicht. Was meinst du, was die anderen Agenturen sich da drauf stürzen, auf so ein Thema, letztes Jahr ganz schlimm, Barrierefreiheit, und dann anfangen, dort den Leuten Angst zu machen mit irgendwelchen Pseudo-Audits und dies und das und jenes, versuchen nochmal den letzten Euro aus dem Kunden rauszumelken. Quetschen. Einfach Angst machen und dann daraus irgendwelche Scheißkonzepte zu verkaufen.
Aber da glaube ich auch wieder, die sind doch auch nicht in ihrer Mitte. Also es ging los mit der Datenschutzgrundverordnung. Da hätten wir richtig Kohle machen können. Mhm. Und da waren wir ganz früh dran und haben so ein Weißwurst-Frühstück gemacht. Da war dann das war richtig geil. Es hat geheißen DSGVO und Zuzeln, hat die Veranstalter geheißen. Da war der Rudi da mit einer Steirischen. Der war in der Ecke in Bayerischem Kreis und hat Steirisch gespielt. Das war ein Fiebertraum. War richtig geil. Ich war in der Lederhosen und so einem bayerischen T-Shirt. Barfuß auf der Bühne, also das war einfach ein Fiebertraum. Ja. Und dann haben wir uns damals halt einen IT-Rechtler geholt, unseren, und auch einen Datenschutzexperten, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, und die haben einfach mal die Leute abgeholt ins Hier und Jetzt, und dann haben wir aber auch gesagt, wir machen keine Verkaufen mit der Angstveranstaltung. Mhm. Und das ist das, was ich mir immer frage, das kann doch denen auch keinen Bock machen. Also wir können doch jetzt auch sagen, du brauchst einen Wartungsvertrag, weil ohne diesen Wartungsvertrag und Compliance und keine Ahnung, aber das zeigt doch eigentlich, dass die selber gar nicht, also es kann keinen Spaß machen, das zu verkaufen, weißt du? Also so dieses Produkt verkaufen, die erschaffen doch nichts so.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es funktioniert für die einfach, weil die, naja, weil sie am Ende Geld machen. Ne? Also natürlich machen auch du und ich machen das ja nicht hier aus purer Lebensfreude. Ne? Wenn ich damit nicht irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten könnte, dann wäre es halt blöd. Ne? Dann könnte ich das leider nicht weitermachen, aber es scheint ja für die sehr gut zu funktionieren, aber es widerstrebt einfach meinem Naturell, solche Angebote zu unterbreiten. Weil aber ich stelle
mir eine steile These auf. Ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Leuten. Ja. Es gibt die, die wollen was Sinnstiftendes machen. Das sind wir beide. Ja. Und am Schluss muss natürlich 3,50 Mark übrig bleiben, weil ansonsten kann ich davon nicht leben. Und dann gibt es die, und das glaube ich eben, denen das komplett egal ist, absolut, was sie machen. Ja. Sie wollen einfach nur Geld verdienen.
Das ist ja genauso wie bei Arbeitnehmern. Also ja. Es gibt ja die genauso für die Sache einfach brennen und Bock haben auf das Ganze. Und dann gibt es die einfach nur ihren Lebensunterhalt damit bestreiten wollen und dann, ja, keine Ahnung, 9-to-5.
Hobby haben.
Punkt. Oder. Und hat auch beides da absolut seine Berechtigung. Ist völlig in Ordnung, wenn du in deinem Hobby dann aufgehst. Mach das, was dich glücklich macht. Mhm. Und mich macht halt meine Arbeit glücklich. Mhm. Ja. Aber das sorgt eben dafür, dass ich auch sinnstiftende Lösungen für meine Kunden bauen möchte. Und da will ich auch nicht irgendwie Wartungsverträge und sonst was für ein Kram noch, also wo ich die alle noch länger an mich binden kann, sondern ich möchte etwas, was nachhaltig ist. Das war von Anfang an immer mein Plan. Oder ich muss ja auch immer von wir sprechen, weil ich habe ja einen Co-Gründer, mit dem ich auf dem Weg getroffen habe, mit dem ich das zusammen mache. Wir wollten immer nachhaltige Lösungen machen für die Kunden, so dass, wenn wir morgen keinen Bock mehr haben, deren Geschäft nicht kaputt geht. Das war immer das Ziel. Und das machen die anderen, also viele andere nicht. Es gibt ja auch ein paar gute.
Und jetzt gibt's aber, jetzt kommt man da eigentlich auf die Essenz, die wir ja in den letzten 6 Monaten da auch rausgefunden haben. Weil das Problem ist ja, jetzt brauchst du Kunden, die Long-Term suchen. Also genau, die nicht auf so Quatschkanonen anspielen. Wir hatten da gestern im letzten Inner Circle-Treffen eben auch einen spannenden Punkt. Da hatte einer einen Kunden, der auf einmal, dem ist irgendeiner mit der Wahnsinns-KI-Lösung um die Ecke gekommen, also der einfache Weg zum Glück, wo ich immer sage, den gibt's sowieso nicht. Das würde ich immer überprüfen. Also gestern hat mir auch jemand was Interessantes gesagt, der gesagt, sobald du ein komisches Gefühl im Gespräch hast, solltest du immer mal überprüfen, da ging es ein bisschen Psychologie, wenn du misstrauisch wirst, dann ist oft Narzissmus mit dem Spiel. Das mag ich jetzt mal so, weiß ich nicht. Ich finde das Wort Narzissmus, finde ich auch immer, ist übrigens auch ad hominem, wenn ich ad hominem in den Kommentaren lese, dann weiß ich schon, Spasti. Also dieses Wort benutzt nutzen nur Leute, die gar keinen Plan haben. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt ein interessanter Punkt, der auch in deinem Business. Wir sind in einer Zeit, wo ganz viele Leute ganz viel in die Sichtbarkeit gehen und der hatte eben seinem Kunden versprochen oder eine Mitbewerberagentur, für 4.500 Euro setzt er eben den Cloud-Bot auf seiner Maschine und der macht quasi alles für ihn. Ne? So. Und jetzt ist aber doch das Interessante bei dir und auch ja bei uns. Und ich komme jetzt, das passt nämlich ganz gut, ich komme jetzt gerade aus einem Kundentermin, der viel länger gedauert hat, als ich gedacht hat, du warst schon da. Und da ging es jetzt darum, ob die sich entscheiden, für uns, mit uns zu gehen. Und das ist eine von vornherein eine Long-Term-Geschichte. Die haben ein Bauprodukt, ein nachhaltiges Bauprodukt und die sind mit ihrem Außenauftritt aktuell nicht zufrieden. Und der musste jetzt entscheiden, geht er mit einer Agentur, die sehr zahlengetrieben ist, die ihm jetzt quasi an Zahlen belegen würde, die Seite und die Seite ist nicht gut auf deiner Webseite, da fangen wir jetzt an, am offenen Herzen zu machen. Und wir haben gesagt, nee, wir müssen was viel ganzheitlicheres machen. Die ganze Marke ist nicht gut präsentiert. Und so kamen die auch auf uns. Die haben gesagt, uns gefällt die Seite eigentlich nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, und das ist jetzt das Interessante, weil ich glaube, da gibt es nur einen ganz radikalen Weg, weil am Ende des Tages, und das haben ja wir beide auch im letzten halben Jahr gemerkt, schöpfen dir natürlich die, die was anderes suchen, unglaublich viel Energie raus. Und da frage ich mich auch ganz oft, Business ist zum Beispiel auch noch ein Punkt, und sind jetzt viele Kunden davon gewachsen. Also sonst gibt es jetzt einfach 20 Jahre, wir haben aber immer noch Kunden, die von Anfang an mit dabei waren. Nur wie viel Energie kosten die mich? Was brauchen die noch aus dem, was ich mache? Und wie viel mache ich vielleicht eine Sonderlösung? Und das musst ja du auch viel machen. Und was würde passieren? Das ist aber jetzt das Schwierige. Wenn man natürlich, würden wir beide jetzt irgendwelche BFSG-Updates verkaufen, dann wäre da ganz viel Geld im goldenen Keller für stinknormale Sachen, weil du die voll standardisieren kannst und so. Aber wenn du natürlich so an der Passion hängst, dann musst du dich konzentrieren, unweigerlich auf die Kunden konzentrieren, die dir vertrauen, die verstehen, dass es ein Long-Term-Game ist und die auch verstehen, dass ich da ein bisschen mehr aufrütteln muss, um da hinzukommen. Und da glaube ich, da suche ich auch bei mir gerade im Kopf, da glaube ich, da ist unglaublich viel, was Energie zieht an Kleinstkunden, die du noch viel mehr hast wie wir, also Ticketkunden quasi. Ich habe hier ein Problem auf der Seite, ich habe das Problem auf der Seite. Und ich glaube ganz fest dran, ich glaube, das kann auch jeder relaten, man hat eine gewisse Menge an Energie und jetzt hat man ja auch Tage, ich habe Tage, da habe ich 20 Termine und da gehe ich raus am Abend und sage, oh, ich bin so am Start und ich habe Tage, da mache ich einen Termin in der Früh. Der
macht den ganzen Tag kaputt. So. Ja.
Und jetzt ist doch die Frage, was passiert denn da mit diesem ganzen Ökosystem Firma, weil das passiert ja auf jedem Schreibtisch. Also da, wenn ich bei mir vorne ins Projektmanagement gehe, da wird dir jeder sagen können, da kannst du auf unsere Telefonanlage schauen, da kommt ein Name und dann siehst du, das ist positiv oder negativ von einem. Aber wie, also ich glaube, es braucht den Moment, wo man dann irgendwann noch sagt, jetzt habe ich das alles sortiert, jetzt habe ich auch die Ruhe, um das alles anzuschauen. Und jetzt sage ich ganz bewusst, diese 5 Quatschkanonen, für die gebe ich keine Energie mehr in Zukunft her.
Ja.
Und das haben wir immer mal wieder mit einzelnen Kunden gemacht. Wir haben auch große Kunden gekündigt in der Zeit. Aber ich frage mich gerade, ob es auch den Moment gibt, wo man das mal nochmal sich hinsetzen muss. Und ich sehe da gar nicht nur eine Verantwortung für sich selber, sondern eigentlich auch für die Kunden. Weil man bietet teilweise diese Sonderlösungen an. Und wenn man sich aber genau hinsetzt, dann sagt, wenn es dein eigener Laden wäre, müsste man eigentlich sagen, nee. Also nur weil der Kunde das jetzt will, das ist eine richtige Quatschlösung. Und weil er mir auch nicht zuhört, das ist ja das Problem.
Ja.
Wenn du einen Kunden hast, du kriegst es nicht gewuppt. Also du weißt eigentlich, du musst dich jetzt mit dem Kunden hinsetzen und musst sagen, so, jetzt reden wir mal 2 Stunden, dann erkläre ich dir mal, warum das ein Schmarrn ist. Und der sagt, nee, ist mir alles wurscht. Hier, wir machen das jetzt so, okay, ciao.
Das gibt's manchmal und das sind dann auch die Kunden, wo sich früher oder später der Weg dann einfach trennt. Ist mir so gefühlt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, immer nur so eine Handvoll Mal passiert, dass es irgendwie wirklich so einen Kunden gab, der partout einfach beratungsresistent war. Und ich muss ja dann noch sagen, solche Lösungen machen mir keinen Spaß. Das macht mir absolut keinen Spaß. Ich möchte das einfach nicht. Ne? Und das, entweder verläuft sich das dann im Sande oder.
Und das ist aber das, was mich so nervt. Ja. Also ich finde, es sollte sich nicht im Sande verlaufen. Wir brauchen mehr im Business klare Entscheidungen. Also und das merke ich auch. Ich bin ja sehr, deswegen hilft dieses ganze Content machen, weil die Leute kriegen ja das, was sie, wenn man authentischen Content macht, die Leute kriegen ja genau das, was sie draußen gesehen haben. Und ich glaube, das fehlt uns im Business und ich verfolge das seit Jahren, seit 3, 4, 5 Jahren bin ich so nah an der Ehrlichkeit, an der Wahrheit, an der Klarheit, auch wenn ich beim Kunden irgendwas spüre und sage, nee, das nehme ich dir nicht ab. Weißt du, sichtbar machen, Dinge sichtbar machen und so sagen, ja, aber das ist doch jetzt ein Schmarrn, das ist doch völlig klar. Ich muss mich doch mit meinem Kunden noch hinsetzen können und sagen, nein, es kann keiner dir irgendein Cloudbot hinsetzen, ja, der deinen Job so macht, dass du nachhaltig erfolgreich bist. Das funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es ist so sexy. Ich hätte es auch gern. Würde ich mir lauter Mac Minis kaufen, naja, meine 7 Unternehmen, 7 Mac Minis und dann machen die mir die Milliarden.
Piep, piep, piep.
Ja, genau. So stellen die sich das aber vor.
Ja. Ich glaube, das ist immer der schwierigere Weg, so da auch bei sich zu bleiben und eben nicht nach der schnellen Marke irgendwie zu suchen. Aber auch da muss ich sagen, bin ich auch bei mir selbst Fan von einer nachhaltigen Lösung. Ich sage mal so, ne, das, was wir jetzt alles schon an YouTube-Videos, an Podcast-Folgen, an Blog, wir haben jetzt starten auch gerade eine Community, da sind jetzt auch schon so die ersten paar Beiträge da und die ersten paar User, an Newslettern, an Wissen verbaut haben, das holt mir keiner mehr auf.
Das siehst du im Rückspiegel.
Wenn die, also ich will jetzt keinem hier einen großen Tipp geben. Nein, aber wenn ich mir die anderen JTL-Agenturen angucke, und da gibt es auch ein paar gute, will ich gar nicht sagen, dass die alle irgendwie furchtbar sind. Aber wir sind den contentmäßig meilenweit voraus.
Ja.
Allein diese Setups zu finden, aufzubauen und sowas, das dauert ja ewig. Das holst du auch mit KI nicht mehr auf. Ne? Und das ist was Schönes, ja. Wir haben ganz viele Kunden gewonnen über unseren Content, weil die gesehen haben, oh geil, ihr habt ja endlich mal zu JTL auch Content, zu dem Shop-Content und die
hören und die richtigen halt an. Oh, das ist das Ding so. Also, weil wenn die natürlich jetzt ein YouTube-Video anschauen und sagen, den kann ich mir nicht reinziehen, dann werden die nicht anfragen. Und das ist für mich die Magie in diesem Content machen, weil der Filter ist davor auf meinem Schreibtisch oder in meiner Lebenszeit passiert. Und jetzt mache ich Content, der hilft, also bei mir ist es ein bisschen doppelt, ne? Also eigentlich ist der für Agenturen, aber trotzdem kommen Kunden hierher. So, aber der Content hilft, dass die Leute sagen, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht, das der Vibe, so. Und dann findet eine ganz große Vorauswahl schon vorher statt. Und das war bei uns irre. Also wir hatten Zeiten, da haben wir dann irgendwann unseren Rap gemacht, weil wir hatten einfach zu viele Anfragen von Leuten, die gar nicht unseren Humor hatten. Und dann haben wir gesagt, können wir das jetzt irgendwie machen, was wäre irgendwie was völlig drüber ist. Ja komm, wir machen einen Rap als Agentur. Mhm. Und wer dann wirklich denkt, dass wir das ernst meinen, das hatten wir auch. Also uns haben dann auch teilweise Leute geschrieben, meint ihr das wirklich ernst? Und dann wussten wir schon, ja okay, also mit ihnen brauchen wir es nicht zusammensetzen. Das ist ein sehr, sehr guter Filter.
Ja.
Aber ich glaube, weiß gar nicht, ob das so der super Tipp ist für alle, die dann zuschauen und zuhören, weil es gehört natürlich viel dazu. Ja. Also man muss ja erstmal Content machen wollen, dann braucht man ein Setup. Ja. Dann muss man, und das ist auch nochmal was ich auch sage, wenn man selber das Gefühl hat, ich kann nicht authentisch sein in diesen Videos, dann sollte man es auch sein lassen. Weil jetzt sendet man ja was aus, was wieder Sichtbarkeit macht, aber was die falschen Leute anzieht. Das habe ich auch oft. Die Leute, ich lerne die kennen, die bewerben sich bei mir für irgendwas von Coaching und dann spreche ich mit denen und dann sind die ganz anders wie in den Videos. Und das ist ein Riesenproblem. Da sage ich immer, nein, solange du so anders bist wie in diesen Videos, hör auf, diese Videos zu machen. Das muss man auch sagen. Da gehört auch was dazu. Ich sage immer zu Leuten, mach 100 Videos, wenn die auch mit mir, ich habe so ein paar Sachen, wo ich Leute auch so ein bisschen hinführe ans Content machen. Und dann sage ich, mach 100 Videos und dann habe ich aber schon mal zu zwei gesagt, hör auf. Nee, weil das bringt dann auch nichts.
Ja. Klar, du musst das irgendwie authentisch auch verpacken können.
Es ist doch so komplex. Also wenn man sich jetzt alleine treten will, seit einer halben Stunde oder was. Jetzt musst du doch, also das Erste, was ja mal losgeht, das ist ja das Größte im Leben. Du musst was finden, was dich glücklich macht. Darum geht es doch am Ende des Tages.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Und wenn du das hast, dann hast du schon mal eine super Basis, weil dann
alles funktioniert.
Da geht es ja auch um Ausdauer. Du brauchst ja unglaublich viel Ausdauer. Und das ist nicht nur bei Agenturinhabern so, sondern das ist ja dann auch bei den Shopbetreibern so. Wenn du Bock hast auf das, was du machst, dann brauchst du Ausdauer, um das zu machen, damit du auch mal eine 80-Stunden-Woche und das auch über einen längeren Zeitraum durchhältst. Und das geht nur, wenn du da wirklich dafür brennst und Bock hast. Wenn ich 80 Stunden in der Woche arbeiten müsste für irgendwas, was mir keinen Spaß macht, so Jura oder so, ich würde mich erschießen. Das geht gar nicht, ne? Da sind wir dann wieder bei den Agenturen, die mit solchen komischen Angeboten kommen. Ich glaube, die haben nicht die gleiche Freude und die gleiche Leidenschaft für das, was sie machen, außer fürs Geld verdienen, wie wir. So.
Ja, und das ist tatsächlich auch eine schwierige Bewegung im Agenturbereich. Das höre ich halt auch echt oft. Ja, jetzt mache ich eine Agentur und wenn es nicht mehr läuft, dann mache ich was anderes. Das war für mich alternativlos. Also für mich gab es noch nie den Moment, wo ich mir, ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren mal ein Angebot für die Agentur gekriegt. Das war sehr interessant, ein Kaufangebot. Da habe ich super schnell auch am Telefon abgesagt. Der war völlig, der konnte gar nicht glauben. Weil er auch gesagt hat, du weißt schon, wie maximal überbewertet das ist. Der wollte ein bestehendes Marketing-Team haben. Also der wollte aus der Agentur eigentlich eine Marketing-Abteilung machen für ein Software-Unternehmen. Und dann sage ich, ja, weiß ich, aber was soll ich denn machen? Also es ist so alternativlos in meinem Kopf. Und das vermisse ich ganz oft. Und das ist aber auch was, muss ich dir auch sagen, wenn Kunden bei uns anfragen, das ist das, was die suchen. Also wir haben jetzt dann 20-Jähriges am 1. April und die suchen Verlässlichkeit. Und das ist auch ganz lustig, weil da ganz viele, als wir den Laden jetzt hier umgezogen sind, und wenn die dann erfahren, dass das Eigentum ist, dann ist das für die nochmal Verlässlichkeit. Ah, ihr meint's ja ernst. Und da siehst du, wie viel Unzuverlässigkeit da draußen rumschwirrt. Und ich habe das auch, ich hatte da gestern zum Beispiel eine Social Media Agentur, sagt er. Irgend so ein Pimmel, der eine Kamera besitzt und meint, der macht einen auf Agentur. Aber so ein Pimmel war ich auch mal, muss man auch sagen, ne? Also, aber der dann auch irgendwie rumfegt in meinen Kommentaren und so. Und fand ich auch total interessant, weil, also der hat sich ja ganz viel Wissen geholt aus meinen Videos. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Die sind so irrelevant, diese ganzen Spasten für mich. Dann habe ich den einfach blockiert und dann hat er mir auf LinkedIn geschrieben, ob das mein Weg ist, ihn zu blockieren und so. Und dann denke ich mir so, wie short-term kann ich denn denken, wenn ich hier aus der Region bin und dann mit dem Zwetschge oder Versuch rumzupimmeln, den sehe ich noch nicht mal in meinem Universum. Da siehst du, dass es denen auch irgendwie wurscht ist. Und das stelle ich mir jetzt auch als Kunde unglaublich schwer vor, da jemand zu finden, wo ich mich langfristig drauf verlassen kann, dass die es ernst meinen.
Ich glaube, das Schwierigste für einen Kunden ist immer überhaupt das für sich einschätzen zu können. Weil dann kommen halt wieder diese ganzen vermeintlich verlockenden Angebote und du denkst dir, Mann, die anderen haben es auch irgendwie geschafft, warum schaffe ich das nicht? Ich brauche das jetzt, ich nehme jetzt dieses Angebot, kostet Summe X, das ist erstmal was Absehbares, ne? Wie willst du als Fremder, also als Dritter, herausfinden, welche Agentur ist wirklich gut? Du kannst dir zwar die Arbeiten angucken, natürlich, aber du, also ich weiß, dass das unglaublich schwer ist. Und ganz viele kommen zu uns und wollen dann alles aus einer Hand haben. Und das finde ich auch einen schwierigen Punkt, alles aus einer Hand. Ich glaube, dass das funktioniert nicht. Also gerade so in diesem Bereich ERP und Shop. Also wir betreuen auch die JT-Warenwirtschaft, aber ich habe zum Beispiel irgendwann mal gesagt, ich habe keinen Bock auf Marktplätze. Weil Marktplätze, das widerspricht meinem Gefühl, was guter E-Commerce ist, weil da geht es einfach nur um Preiskampf und das hat für mich keine Wirkung, ja. Also alles aus einer Hand kriegst du bei uns nicht, sondern du bekommst bei uns einen wirklich geilen Shop und vorher die Analyse zu dem Ganzen, also wo du stehst, wie deine Konkurrenz dasteht, damit daraus auch ein wirklich geiles Konzept wird und die Nachbetreuung in der Optimierung 3 Monate und dann sind die geil, dann gehen die steil, ne? Trotzdem wollen die dann noch ERP und noch SEO-Sitzen noch machen am besten und SEA vielleicht auch noch. Und wenn du das nicht alles in einer Agentur vereinst, dann bist du erstmal raus. Das kriege ich denen natürlich schnell rausgeredet, warum ich das für Quatsch halte, weil, naja, du kannst nicht in einer Agentur die gleiche Leidenschaft und Passion für alles haben. Aber da ist ja der Punkt, die Verlässlichkeit, was du gerade gesagt hast. Das ist deren Problem. Die haben schon diese Erfahrung gemacht aus früheren Arbeiten, dass sie an verschiedene Agenturen geraten sind, die alle auch nicht miteinander reden wollen. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich habe so Probleme, mit anderen Agenturen zusammenzuarbeiten, einfach weil die nicht mal auf meine E-Mails antworten wollen. Die wollen einfach nicht kooperieren. Es gibt eine einzige SEO-Agentur, mit der habe ich letzte Woche auch Podcast gemacht, Enjoy Online Marketing, mit denen machen wir SEO zusammen, die wirklich mit uns so arbeiten, als ob wir, weiß nicht, als ob wir eine Agentur wären.
Ja.
Wenn du das aber nicht hast und du als Kunde das auch gar nicht einschätzen kannst, wie sind die drauf, wie können die mit anderen zusammen, mit externen arbeiten, dann willst du natürlich lieber alles aus einer Hand haben. Das ist ein vermeintlicher, Irrtum, so dass das dann besser wird. Es wird halt nicht besser. Es wird mehr so Mittelmaß in allen Bereichen, ne? Weil die wollen natürlich auch alles anbieten. Die wollen sagen auch, dass sie dann auch SEO und auch SEA machen. Ja, dann ist aber alles irgendwie so Mittel. Lieber hol dir Profis und lass dich von denen beraten, wer da geil ist. Deswegen haben wir auch ganz kurz noch den Podcast gemacht, also jetzt 5 Folgen DZMFM. Da hole ich mir nämlich die Experten aus meinem Netzwerk rein und quatsch mit denen darüber. Auch weil ich einfach zeigen will, guck mal, der da ist Experte für SEO, der da ist Experte für Brandbuilding. Und wenn du mit denen arbeitest, und der ist noch für KI-Experte, na, wenn du mit denen arbeitest, dann kannst du dir sicher sein, dass die fähig sind, auch miteinander zu arbeiten. Das ist auch was unheimlich Wichtiges, nicht unbedingt die riesen Mega-Agentur, die alles abdecken will, zu bekommen, sondern verlässliche Leute, die auch miteinander können und kommunizieren.
Mhm. Naja, also ich frage mich ja immer, das kennst du ja von mir, wie kriege ich die perfekte Lösung für den Kunden hin? Und dann frage ich mich jetzt sofort, wenn der Kunde eine Agentur sucht, die alles kann, woher kommt es denn? Und das hast du jetzt gerade schon skizziert. Mhm. Da sitzt also meistens zu wenig Inhouse-Power. Okay, das ist schon mal gut für Agenturen, ne? Aber die haben halt dieses Erfahrungswissen. Ich habe davor 3 Partner gehabt, jetzt musste ich die jonglieren bei mir. Das ist ja eigentlich der Wunsch. Das finde ich immer so interessant. Woher kommt denn der Wunsch? Mhm. Und da tun sich auch ganz viele schwer. Ich kann doch zu den Kunden einfach sagen, super, du suchst einen, der alles kann. Woher kommt denn dieser Wunsch? Mhm. Lass uns doch mal über diesen Wunsch sprechen. Was ist denn dein Ziel? Und das ist ganz, ganz oft, also ich glaube, gute Agenturen sind vor allem Betriebsblindheiten Aufdecker. Und die Frage ist doch die, ich hätte gerne eine Agentur, die alles kann. Kann man super schnell entkräften. Keiner will einen Generalisten, sondern jeder will einen Experten eigentlich am Ende des Tages haben. Und da, das passt ja sehr gut zu dem, was wir machen, weil wir verstehen uns immer als Kreativ- und Lead-Agentur, die anderen Agenturen aber auch handelt, wenn der Kunde das möchte, aber das auch ganz offen macht. Und das ist auch ein Learning aus meiner Zeit. Ich dachte immer früher, man muss alles in-house haben. Und dann haben wir uns die Zähne ausgebissen an Ads zum Beispiel. Wir wollten immer ein Ads-Department in-house haben. Und heute denke ich mir so, was für eine verschossene Zeit. Jetzt sagen wir mal, wir suchen 1 oder 2 Personen. Welche absoluten Ads-Experten wollen denn bei einer Agentur arbeiten? Die wollen in einer Agentur arbeiten, wo sie für ganz viele Kunden arbeiten. Also war dann der zweite Ansatz, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir ein ganz großes Team aufbauen mit Ads. Jetzt fragen wir lauter andere Agenturen, ob die uns auch noch ein bisschen Manpower abkaufen und Womanpower. Und dann versuchen wir 5 Leute zu finden. Mhm. Um dann irgendwann, und das ist das, also das kann man auch vielleicht den potenziellen Kunden sagen, aber auch den Agenturen, die dann zuhören. Ich glaube, du brauchst heute jemand, der dir diesen Pack handelt. Also ich würde sagen, egal welche Kundengröße, man muss heute schon irgendjemand, und ob die sich dann Lead-Agentur nennen oder nicht, aber irgendjemand muss den Lead haben. Und da muss ich mir jemanden suchen. Ja. Und da ist es eigentlich ganz einfach, weil ich mir ganz viel Gedanken dazu mache, wie man die richtige Agentur findet. Da ist es eigentlich relativ einfach. Die Agentur, die den Lead in Zukunft hat, mit denen musst du vom Bauchgefühl, vom Menschlichen, vom Reden her am meisten matchen. Das muss 100% passen. Und jetzt da muss auch das Vertrauen sein. Und wenn das Vertrauen über jahrelange Kundenreisen, kann es auch mal Schwankungen geben. Mhm. Auf beiden Seiten übrigens auch. Und ich finde es ganz wichtig, sich dann hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt macht es uns gerade keinen Bock, was machen wir? Das ist auch gut, wenn die Agentur nicht nur 3 Leute sind, sondern vielleicht 20, um Werbung für mich zu machen. weil dann kann man auch mal sagen, wir tauschen jetzt mal das Projektmanagement. Und das ist auch was, was wir uns früher nie getraut hätten. Und heute sagen wir, ey, wir brauchen ein bisschen frischen Wind. Grafikteam, tauschen, 1, 2 neue Leute, schau die Marke nochmal neu an, neues Projektmanagement, lass mal kurz auf Zero machen, lass mal nochmal neu ausprobieren. Das, glaube ich, ist enorm wichtig. Und dann ist doch wichtig, und das ist dieses Wichtige, es müssen sich doch erstmal 2 Unternehmen, bei mir sind es immer die Menschen, 2 Menschen müssen sich vertrauen. Und es ist doch völlig klar, dass wir in 5 Jahren andere Dinge machen werden, als wir es jetzt gerade machen. Das ist doch völlig klar. Und da hilft mir doch gar niemand, der jetzt sagt, man muss immer so lachen, wenn sie sagen, ich gehe jetzt zu einer Agentur, die sind total spezialisiert auf KI. Und wir haben auch die Anfragen, die das auch fragen, aber wir finden dann relativ schnell raus, in welchem Maß denn. Und wir sind da, sehen wir immer wieder auch im Vergleich, wir sind unglaublich weit, das muss ich mal ein bisschen relativieren, weil die Leute machen das Gefühl, ich bin gegen KI. Also was wir hier KI nutzen, ist nicht mehr normal. Ne? Ja. Also wir sind da ganz, ganz vorne mit dran, videogebende KI, bildgebende KI. Wir haben Midjourney, ist der Flo, unser Art Director, mit seinem Team aufgesprungen, da wusste noch keiner, was Midjourney ist. Wir sind da ganz wissbegierig. aber ich muss schon immer mit Sinn und Verstand, und das muss heute eine gute Lead-Agentur. Und nochmal, ich will das nicht nur auf die Größe schieben, das kann auch eine Person sein. Ich habe jetzt eine, die will in den nächsten Inner Circle, das ist eine Ein-Personen-Agentur, aber das ist für mich auch eine Lead-Agentur. Die hat den Blick drauf, die ist beim, und jetzt kommt das Entscheidende, die sitzt auf der Seite vom Kunden. Wenn wir hier diesen Tisch haben, dann muss in Zukunft so sein, hier sitzt der Kunde und hier sitzt meine Lead-Agentur. Und das ist was, was wir geschaffen haben in den letzten Jahren. Das ist einer der größten Errungenschaften. Ich verkaufe keinem Kunden irgendwas. Ich schaue mir an, was der braucht, und ich suche die perfekte Lösung für ihn. Und natürlich muss er Geld dafür bezahlen. Und natürlich sind wir nicht billig. Aber ich sitze bei ihm auf der Seite.
Ja, na klar.
Und jetzt holen wir uns Leute dazu. Und jetzt kommt aber was Schönes. Wenn es mit der einen SEO-Agentur nicht mehr gut läuft, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, kann es ja trotzdem sein, bin ich aber trotzdem auf der Seite von meinem Kunden und kann sagen, so, jetzt haben wir uns das 2-3 Monate angeschaut, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, lieber Kunde, du hast recht gehabt, das matcht einfach nicht, jetzt tauschen wir dieses Puzzleteil aus oder wir tauschen die Ads-Agentur aus oder wir wachsen, und das ist ja genau das Problem. Jetzt suchst du dir eine, im E-Commerce, perfektes Beispiel bei dir, jetzt suche ich mir heute eine Agentur, die alles kann, dann komme ich als Shop, mache meine, was weiß ich, 6-stelligen Umsätze im Jahr. Und jetzt geht dieses Ding ab wie die Sau, weil ich der Erste bin, der Dubai-Schokolade online verkauft. Und jetzt eskaliert dieses Ding maximal. Dann kann doch die Agentur gar nicht mitwachsen. Na, aber wenn diese zwei Menschen, die da zusammensitzen in dieser Lead-Agentur-Partnerschaft matchen, dann kann ich doch jetzt sagen, ja, Digga, jetzt läuft's aber, ey. Jetzt müssen wir, jetzt können wir doch was machen. Und jetzt holen wir uns die Leute dazu, weil jetzt kommt doch die Kohle rein. Und jetzt überlegen wir beide uns, die verstehen, um was es geht, weil wir bei dir auf der Seite des Unternehmens sitzen. Wer kann denn strategisch vorne mit dazukommen? Und du hast mit mir oder mit der Lead-Agentur nochmal jemanden, der mitdenkt und nicht auf solche Abkürzungen zum Glück reinfällt, so. Und das auch challenged und so.
Da hast du gerade eigentlich das richtig gut zusammengefasst mit diesem, finde jemanden, der auf deiner Seite steht. Also wenn, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Finde eine Agentur, wo du jemanden hast, der auf deiner Seite steht und nicht auf der Gegenseite und dir versucht, irgendwas zu verkaufen, weil das fasst perfekt zusammen, was da draußen abgeht. Ganz das viele. Macht
wieder 100.000 Sachen auf. Weil dafür muss die Agentur erstmal, und das ist was, was ihr mir auch lernt im Inner Circle, ich nehme da auch unglaublich viel mit raus, wie unglaublich komplex es ist, eine gut funktionierende Agentur zu führen. Und dass du dem Kunden, jetzt kommt mein Asset, Ehrlichkeit, Augenhöhe, Aufrichtigkeit. Und da musst du aber selber auch erstmal, und auch das verneine ich nicht, ich habe genügend Kunden angenommen, die ich nicht annehmen hätte sollen. Ich habe genügend Jobs gemacht, weil ich es wegen Geld machen musste. Und das ist das Learning, das du haben musst. Weil erst wenn du jetzt wieder eigentlich an den Kernpunkt, wo wir eingestiegen sind, kommst, wenn du was aus Passion machst, nur dann funktioniert es. Nur wenn der Kühlschrank leer ist und das Konto auch, dann ist es halt schwer. Das ist immer das, was ich immer mitgeben will. Ich sage immer so, arbeit nicht für irgendeinen Idioten, wo lauter Red Flags sind, und das ist ja so witzig, weil das hast du jetzt auch erlebt, das letzte halbe Jahr. Du schreibst mir was und dann nach den ersten 3 Sätzen schreibe ich so, ich lese gar nicht weiter. Da waren nur Red Flags in den ersten 3 Sätzen. Da waren nur Red Flags. Da brauchen wir nicht weiterreden. Ne? Aber ja, im nächsten Leben versuche ich das. Da versuche ich wieder eine Passion zu finden. Das hat mir in dem Leben schon gut funktioniert. Und dann versuche ich von vornherein ausschließlich wertschätzende Partnerschaften einzugehen mit Kunden. Und ich schwöre dir eins, wenn du das machst, und darin liegt die Magie, dann bist du in 3 Jahren da, wo ich jetzt nach 20 Jahren bin.
Absolut. Würde ich unterschreiben, ja. Klar.
Und wahrscheinlich ist der Trade-off sogar noch ein besserer, weil die Energie, die die Kunden gebracht haben, die diese Energie mit zu wenig Geld ausgeglichen haben, die saugen dir noch viel mehr Energie raus, als wenn du jetzt sagst, ich brauche jetzt irgendwie, und weißt du, da gehst du auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit hin. Also heute würde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Agentur aufmachen würden, und da ist ja auch übrigens was Verlockendes drin. Vielleicht ein Tipp für alle, die eine Agentur aufmachen wollen. Schnelles Geld gibt's nicht, man muss sehr viel arbeiten auch, aber man könnte sich jetzt mal hinsetzen und auch das Selbstbewusstsein finden und sagen, was kann ich richtig gut und was kann ich nicht. Das ist auch noch mein ganz großes Versprechen, das ich mir über die Jahre selber erstmal erarbeiten musste und dass wir heute zu 100% sagen können, wir verkaufen bei Zwetschgen nur, was wir perfekt können. Das muss so die Grundbasis sein. Dann würde ich mich hinsetzen und sage, was kann ich perfekt? Was braucht mein Kunde noch, um das Produkt abzurunden? Weil das habe ich auch oft, dass dann Agenturen sagen, ich kann meinen Kunden keine Texte anbieten, weil ich habe niemanden für Text im Haus. Ja, da musst du halt jemanden suchen, der texten kann. Also das kann doch nicht das Problem von einem Kunden sein, dass er dann texten muss. Mordermeister XY, E-Commerce-Betreiber XY, der soll der anfangen zum Texten. Ja, wenn der nicht texten kann, so. Und dann würde ich das anbieten und würde aber das auch ganz offen mit dem Kunden besprechen. Würde sagen, schau mal, ich bin allein, ich bin zu zweit, wir sind zu dritt, wir sind zu viert. Wir können professionell nur so und so viele Kunden betreuen. Und dass der Laden läuft, brauche ich von dir das und das. Aber dafür kriegst du meine volle Power geteilt durch 5 zum Beispiel. Also die können mit der Agentur 5 große Kunden betreuen. Und das teile ich dir durch 5. Und dann, ich schwöre dir eins, du findest dann die Leute. Weil jetzt ist was passiert, was die meisten auf dem Weg schmerzvoll nachholen müssen. Positionierung und Differenzierung. Weil jetzt habe ich ganz klar von vornherein gesagt, wen ich für meine Expertise suche, was ich perfekt bedienen kann. Und das ist was ich immer wieder feststelle, was auch uns immer wieder Mühe macht. Ich würde nicht sagen, schwerfallen, wir können es ganz gut mittlerweile, aber es war ein unglaublicher Berg an Arbeit wegzuarbeiten, um selber diese Positionierung und Differenzierung hinzukriegen. Wie einfach wäre es, sich hinzusetzen und zu sagen, ich fange damit an und dann suche ich die richtigen Kunden dafür. Mhm.
Ja, das ist so der Weg, den man sich wünscht, ja, so der perfekte irgendwo. Ich denke mir das ja auch ganz oft bei den Shopbetreibern, wenn irgendwie neue Kunden zu uns kommen, die sich vorstellen, wie uns das Ganze analysieren. Du hättest, also ein ganz großes Problem ist immer Reihenfolge der Maßnahmen. Beim E-Commerce ganz, ganz schlimm, weil es fängt meistens falsch rum an. Ja, Kunde, also der Shopbetreiber hat irgendeine Idee, gerade bei irgendwelchen Experten-Shops möchte sich mit seinem Hobby vielleicht das zum Beruf machen und dort in den Handel einsteigen. Hat also Bock auf das Thema, schon mal gute Voraussetzungen, ja, hat auch Kenntnis von den Produkten, auch sehr gut. Baut jetzt einen Shop auf mit Shopify, Shopware, sonst was, Yotel, scheißegal. Ist dann erstmal nicht sichtbar und dann geht's weiter, ja, dann mache ich jetzt Ads. Und da ist schon der erste große Fehler. Du hast dir nicht genug Gedanken um den Shop gemacht, ja, du hast dir nicht genug Gedanken um die Zielgruppe gemacht, vielleicht auch vergessen worden, Produktdaten wirklich zu prüfen. Und dann hast du Ads auf eine blinde Zielgruppe losgelassen, die dir die Ads jetzt wegklicken, auf deine Seite kommen, dort nicht klarkommen, du verbrennst einfach nur Geld. Also alles an sich, einzeln gesehen, richtige Maßnahmen, aber falsche Reihenfolge. Und es gibt sicherlich eine perfekte Reihenfolge, aber den Weg müsstest du ja erstmal gehen. Du müsstest ja erstmal gucken, okay, ich will gerne für Campingzubehör zum Beispiel einen Online-Shop bauen, weil ich da Passion drin habe. Dann müsste ich anfangen, meine Marke aufzubauen. Müsste ich mir die ganzen Händlerstrukturen und alles sowieso aufbauen. Dann muss ich den Shop bauen, optimieren, da schon gucken, analysieren, das Tracking da schon von Anfang an aufsetzen. Und dann kann ich anfangen in Richtung Ads zu spekulieren. Und parallel muss ich aber auch schon die Themen im Kopf haben, Content und Social Media und Co. und muss das auch aufbauen. Da diesen ganzen Batzen, den man am Anfang eigentlich machen müsste, den die allerwenigsten machen, das wirklich so durchzuziehen, kostet erstmal auch viel mehr Invest am Anfang, ne, damit du alles richtig machst. Aber im Nachgang hättest dir so viel Geld gespart. Weil die meisten verlieren einfach in diesem Moment Geld, wo sie die falsche Maßnahme, am besten noch mit der falschen Agentur machen und ja.
Aber was machst du mit so einem fahrenden, das ist ein fahrender LKW, der fährt da jetzt. Und das ist ganz spannend, weil das ist auch das Gespräch, das ich jetzt genau vor unserem Podcast hatte.
Ja.
Jetzt hast du so ein Ding, der Laden läuft okay,
ja,
aber jeder weiß, die Ads verlieren sau viel Geld. Und ich sage dir eins, ich glaube, die Empfehlung wäre ganz einfach. Also ich würde sofort sagen, jetzt Ads stoppen, weil das ist so die Sehnsucht, das ist das Letzte, was noch ein bisschen Kunden reinschiebt. Aber was die nicht verstehen, das kostet so viel Geld, dass es egal ist, welche Kunden das reinschiebt, da bleibt nichts hängen an der Marge am Ende des Tages. Aber das ist ja jetzt genau der Punkt, der auch ganz interessant ist, weil das ist ja der Punkt, wo Leute zu neuen Agenturen die Finger ausstrecken. Und jetzt sollst du denen von vornherein sagen, naja, also jetzt machen wir erstmal Stopp. Wir stoppen jetzt alles, was irgendwie vermeintlich bei dir zu Umsatz führt. Zu Umsatz, nicht zu Gewinn. Das ist ja das Gefährliche. Ne? Weil wir das erstmal sauber machen müssen. Aber was machst du mit denen? Weil das ist tatsächlich so ein Punkt, das gehen die Kunden nicht mit.
Das ist schwierig, ja. Also diesen Punkt irgendwo zu nehmen. Die haben ja auch schon Geld verbrannt. Das heißt, die kommen dann zu uns und sind schon gar nicht mehr so investitionsfreudig. Ja. Die musst du davon erstmal überzeugen, dass wir irgendwo bei der Analyse nochmal starten müssen. Also ich mache mit denen Vorgespräch und versuche herauszufinden, wo die stehen, wo die auch mit ihrem Kenntnisstand stehen zu ihrem eigenen Unternehmen. Und dann schlage ich denen das vor, biete ich denen das an, dass wir aber dort
Schluss ist es doch, wenn man es ganz runterbricht, ja. Es ist doch wieder, es dreht sich doch wieder um die Menschen und um Vertrauen.
Ja, klar. Und
deswegen ist die
Aussage, müssen auch da den Mut haben, auch diesen Weg zu gehen. Und wenn du sagst, eigentlich müsste ich denen sagen, Ads stoppen, das ist richtig, das diskutieren wir dann auch. Die Entscheidung muss der Shopbetreiber am Ende selber treffen, ob er das machen möchte oder nicht. Manche machen es, manche machen es nicht. Also ich kann es natürlich auch verstehen, wenn trotzdem irgendwo so ein bisschen was rumkommt von den Ads, dann.
Aber ich sag dir eins, das ist der Grund, warum Firmen, die aus mit viel Kapital gegründet werden, also jetzt sagt irgendwann einer, ich habe hier 10 Millionen rumliegen und ich mache es jetzt einmal ordentlich, warum die so gut oft funktionieren. Weil die einmal sagen, ich mache es jetzt ordentlich. Und also da gibt es ja noch eine andere Spreu, die man vom Weizen bei dir trennen muss. Also wir machen keine Shops mehr, weil wir hatten ganz viele, die um die Ecke gekommen sind mit so, ist eine ganz gefährliche Summe, 40.000, 50.000 Euro. Mhm. Oft nicht unternehmerisch tätig, geerbt zum Beispiel. Mhm. Und dann kommen die mit so einem, das sagen sie nicht, aber schlussendlich findest du raus, die kommen mit der Idee, wenn ich das jetzt in den Online-Shop stecke, das ist übrigens der größte Irrglaube, dann muss ich nie wieder in meinem Leben arbeiten. Und das ist so ein Irrglaube.
Ja.
Du kannst dir kaum, das muss man wirklich auch mal ganz bewusst nochmal sagen, mit einem Online-Shop eröffnest du eine Filiale. Das sage ich immer ganz oft den Leuten. Das ist wie wenn du in der Einzelhandel, wie wenn du in der Fußgängerzone einen Laden eröffnest. Und bis dieser Online-Shop online geht, schraubst du noch an den letzten Glühbirnen rum. Und das verstehen die nicht, was du dir da alles aufmachst. Die denken so, ich investiere jetzt und dann muss ich doch nie wieder arbeiten.
Mhm.
Und das ist wieder, Christian, ich sag dir, das ist immer der gleiche Punkt. Das ist immer die Suche nach der Abkürzung zum Glück. Was da auch abgeht, wie viele Leute auf TikTok-Shop gehen und sagen, die können gar nichts und dann machen sie irgendwelche komplett irrelevanten Produkte und sagen, hey, schau mal, diese schöne Flasche, kannst du jetzt kaufen, hier naja. TikTok-Shop. Die glauben doch nicht ernsthaft, dass die nachhaltig damit erfolgreich sind, völlig abhängig von so einer Plattform und so weiter.
Das ist so ein richtiges Social-Media-Problem.
Ja.
Das ist diese Handvoll Leute, für die das vermeintlich irgendwie mal funktioniert hat, die ja dann erzählen, guck mal hier, diese Business Bros und sonst was, ne, die da irgendwelche komischen Videos machen, die packen dich. Ich sag's dir ehrlich, die packen mich auch.
Jeden
also mich, die, jeden ich guck mir das auch manchmal an und denk mir,
wie oft
warum,
sitzt du auch dran?
Warum reiße ich mir so den Arsch auf und der macht mit irgendeiner, mit irgendeinem.
Warum reißt du dir mit JTL-Shops den Arsch auf, wenn du einfach nackt auf OnlyFans sein
kannst? Ja, richtig.
Zum Beispiel. Das ist nämlich auch so ein perfektes Beispiel. Das ist ein perfektes Beispiel.
Ja, ist es.
Und dann finde ich ganz interessant, um das zu challengen, auch für die Leute, die denken mal wieder, also das muss man installieren. Mhm. Ah, da ist die Abkürzung zum Glück und jetzt muss man den Filter installieren. Wie viele Leute kennst du, die seit mehr als 10 Jahren etwas machen, unverändert etwas machen, mit wenig Mühe, die sau viel Geld verdienen. Du wirst nicht eine einzige Person finden. Wenn du dir die großen Leute auch im Coaching anschaust, die erfinden sich jedes Jahr neu, die haben einen wahnsinnigen Aufwand auch, in dem, wie sie sich neu erfinden müssen. Ich habe vor ganz am Anfang, als ich meine Agentur aufgemacht habe, einen Speaker aus Münchner Ecke betreut. Da war auch Internet Newest Shit für den und das hat gar nicht gematcht persönlich und jetzt blendet es mir den immer wieder ein und jetzt baut er gerade Personenmarken, das ist jetzt wieder sein neues Ding, davor hat er Vorträge gemacht, davor hat er Vertriebs, die sind nur am Rennen und nur am Arbeiten und nur am Machen. Ja. Auch ein Dirk Kräuter hat Stress jedes Jahr, der muss sich jedes Jahr neu erfinden, weil es so nicht geht, Erfolg kommt nicht einfach, das geht dann so und dann läuft es so dahin und dann finde ich so, wenn man dann ins ganz große Business schaut, Musikbusiness zum Beispiel, da kenne ich ja jetzt auch viele Leute, die auch ganz oben mitspielen, die hasseln den ganzen Tag. Die großen Künstler dieser Welt, oder selbst wenn sie nicht nur Künstler sind, sondern auch die Produzentinnen und Produzenten, die stecken so tief im Imposter drin, selbst wenn die einen Welthit nach der anderen gemacht haben, sitzen die an ihrem Keyboard und sagen, scheiße, es muss noch besser sein und so weiter und so fort. Und dann kommen aber natürlich diese Geschichten wie, diesen großen Hit hat Lady Gaga in 9 Minuten geschrieben. Ja, natürlich. Aber davor hat sie halt 10 Jahre lang nur Scheiße geschrieben. Weißt du,
den Weg zeigt dir keiner.
So.
Und das ist dann noch, ich habe noch ein anderes schönes Beispiel dafür. Ich war mal irgendwie so in so einer Camping-Bubble drin, so auf Social Media. Und dort siehst du ja auch dann immer so eine Vanlife-Stories.
Super geil.
Wo alles toll ist.
Alles
toll. Also jeder Tag ist total schön und wir können schlafen, wo wir wollen und bla bla bla. Was? Na klar siehst du nur solche Videos, weil keiner stellt sich dahin und sagt, es ist alles scheiße hier, es pisst draußen die ganze Zeit.
Alles ist klamm in diesem Auto.
Ich kann hier nicht arbeiten, ich kann hier gar nichts machen. Du siehst immer nur die tollen, fröhlichen Menschen, die irgendwelche Weltreisen machen und sonst was. Und dann kommt das, pflanzt sich das so in deinen Kopf. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil, das will ich auch. Und das ist ja, oh, guck mal, wie viele es davon draußen gibt, bei denen das alles total geil ist. Und bei denen ist es ja nicht mal geil, sondern die versuchen es ja einfach nur so zu verkörpern. Und dann stell mal, also würde mich echt mal interessieren, wie viele daneben stehen und einfach an diesem Konzept gescheitert sind. Und das siehst du halt nicht. Und das ist das Gefährliche, dass du diesen Filter für dich brauchst oder einfach mal Stopp machen musst im Kopf auf Social Media und sagen musst, vielleicht, wenn überhaupt, von denen, die zeigen, dass es so funktioniert, einer. Und dann ganz viele Gescheiterte drumherum.
Ja.
Also wir brauchen die Arbeit. Das ist ein anstrengender Weg, ob E-Commerce, ob Shop-Agentur, ob so Agentur, alles. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du Dinge tun. Und das ist anstrengend. Und deswegen ist es umso besser, wenn du Bock auf das hast, was du tust, weil dann ist es nicht mehr.
Und das ist es ja. Also deswegen sage ich so oft, zu seiner Mitte kommen. Also ja. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe das nicht mehr. Also ich sehe niemanden auf Social Media, wo ich mir denke, oh geil und was weiß ich was so. Es interessiert mich auch einfach nicht. Es ist doch nicht mein Leben. Ich kann mir doch nicht immer das Leben von den anderen anschauen. So. Ah. Und je weiter du in die Mitte kommst, desto mehr ist dir auch alles wurscht. Also natürlich habe ich auch Tage, wo mich ein Kommentar mal ärgert, aber es ist ganz selten geworden, muss ich dir ehrlich gesagt sagen. Und es irritiert dann die Leute, deswegen glaube ich, führen sie sich noch mehr auf, weil sie merken, sie werden da gar nicht gesehen.
Ja.
Und dann sagen die natürlich arrogant, Rassist und so weiter. Ne? Das darf man mal nicht vergessen. Mhm. Witzig, hat der Kunde jetzt vorher auch im Telefonat gesagt, sagt er, das, wenn ich jetzt sage, das klingt zu arrogant. Ah, dir kann ich ja sagen, du bist ja auch so arrogant in deinen Videos. Und dann habe ich gedacht, nee, also arrogant wirkt es vielleicht schnell, aber ich bin einfach nur in meiner Mitte. Und jetzt ist doch das Interessante, da kommt man wieder zum Anfang vom Gespräch. Wenn du was findest, was dich erfüllt an und für sich in der Arbeit, dann gibt's schon noch Dinge, die dich aus der Mitte bringen und die habe ich auch. Mhm. Ich habe schon oft, dass ich sage, da steckt so viel Arbeit drin, da passt der Lohn nicht dazu, so energiemäßig. Aber das hat nichts, das ist wieder ein Trugschluss, das ist wieder ein Filter, das ist die Gier. Also man muss immer aufpassen, ich überprüfe immer, könnte da Neid sein? Das habe ich nicht, das ist was, das gibt's in meinem Körper, in meinem System nicht. Aber ist es die Gier? Mhm. Und die habe ich auch wenig. Bei mir ist so Hunger. Und auch Belohnung. Also man denkt sich dann auch, ich habe so viel gemacht, jetzt muss doch, und ich sehe so viel Scheiße da draußen.
Ja, ja.
So,
ja.
Und das hast du auch.
Ja, absolut.
Da ist so viel Scheiße da draußen und ich tue so viel Gutes für die Kunden. Warum sieht das jetzt gerade keiner? Und ich sag dir eins, da liegt das Wort, warum sieht es jetzt gerade keiner? Und das kann man mit dem Content machen, lernen. Wenn du irgendwann mal 1000 Videos draußen hast, dann merkst du, da arbeitet was für mich. Da habe ich was gebaut.
Ja.
Das arbeitet auch für mich, wenn ich mal ein paar Wochen nicht arbeite. Also das habe ich zum Beispiel jetzt in der wilden Bauphase hier gehabt, habe ich wenig Videos gemacht. Und dann schaue ich in so eine TikTok-Statistik und sehe, dass trotzdem eine 500.000 Leute die Videos im Monat schauen, obwohl nicht mehr was Neues kommt. Oder da hast du mal ein gutes Video, dann schauen 1,3 Millionen war das letztens in dem Monat. Und das ist es halt, was sich lohnt.
Ja.
Aber um diese Durststrecken und diese tiefen Täler, die jedes Unternehmen, jede Unternehmerin hat, auch das ist übrigens ganz spannend. Also da kann man sich auch die ganz großen Unternehmen dieser Welt anschauen, wo man jetzt denkt, die sind im absoluten Überschuss. auch die haben mal ein Jahr, die haben vor allem, die ganz großen Unternehmen haben ganz viele Jahre, wo sie ganz, ganz viele Schulden haben und wo sie gar nichts verdienen. Und das muss man, glaube ich, einmal verstehen oder halt genau etwas finden, wo ich sage, da ist so 100% Leidenschaft drin, weil dann schaffe ich diese Durststrecken auch gut. Und das ist auch, das habe ich oft in Videos gesagt, und dann sagen die Leute immer, wie kommt immer auf 7 Jahre? Und da will ich gar nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Mhm. Aber ich bin trotzdem überzeugt, wenn du heute ein solides Unternehmen aufbauen musst, dann dauert es erstmal 7 Jahre, bis diese ganzen Fundamente geschaffen sind. Und ob es dann 5 sind oder 8, ist ja auch scheißegal. Mhm. Aber das ist eigentlich eher so eine Maßgabe, wo ich so sage, ja, wenn es schneller klappt, ist ja auch schön. Wobei ich auch sagen muss, hätte ich wahrscheinlich bei mir nach 4 Jahren auch gesagt, oh, der Laden ist fertig, da läuft er wie die Sau.
Ist ja nie fertig.
Nie fertig. Aber wenn man schon mal rangeht, ich fand es auch gut, Maria Bandelmeier war vor 2 Tagen hier im Podcast und die hat erzählt von einer Situation auf einer Bühne, wo eine gesagt hat, da geht es um Frauen aus der ländlichen Region, da macht sie ein Netzwerk, die Unternehmerinnen geworden sind oder werden wollen. Und da war eben eine auf der Bühne, die gesagt hat, das ist kein Unternehmen, wenn ihr nicht mindestens 100.000 Euro im Jahr umsetzt. Und das hat viele da erschüttert, so 100.000 Euro und so. Was sagt die? Warum sagt die das? Aber da ist ja was ganz Richtiges drin, weil wenn ich keine 100.000 Euro umsetze, da kommt das Finanzamt vorbei, dann habe ich noch Kosten, je nachdem, was ich mache und so weiter. Dann bin ich irgendwann mal auf einer Teilzeitgehalt, ne? Und das finde ich schon, das ist was man den Leuten auch zeigen muss. Wir haben ja zwei sehr gegenläufige Sachen. Eine geile Sache ist, du kannst heute alles machen. Das finde ich unglaublich. Also das ganze Wissen ist da. Du musst heute nicht mehr studieren. Du kannst dir mit den ganzen Contents, die auch ihr erstellt oder die ich erstelle, eine unglaubliche Abkürzung holen. Also das Wissen ist da. Aber es braucht mehr Leute, die diesen steinigen Weg auch erklären. Weil dann filtert es natürlich vorne schon mal aus, weil noch mehr Insolvenzen kann sich dieses Land auch nicht leisten, muss man schlussendlich auch sagen. Aber bereitet die Leute auf den Weg halt auch vor am Ende des Tages.
Aber die Leute müssen auch offen dafür sein. Die müssen da auch Bock haben, das zu hören. Das sehe ich zum Beispiel sehr oft bei der Frage nach dem PageSpeed. Das ist auch wieder so ein Lieblingsthema. Wenn es um diese Frage geht Umsatz, dann fragen die sich, ich will mehr Umsatz, also muss ich besser ranken, warum ranke ich nicht ganz oben? Naja, anstatt über den ganzen Batzen zu gucken, Content und Sichtbarkeit, der ja echt heavy ist und schwer messbar für den Einzelnen, gucken die sich lieber diese kleine Page-Speed-Geschichte an, weil da kann ich auf eine Seite gehen, da kann ich draufklicken und dann sagt die mir eine Zahl und die ist rot oder grün oder gelb.
Oder ich muss dann, im Schluss nur Farben schauen,
genau, noch besser. Das ist einfach, das ist vermeintlich messbar, das kann ich auch selber prüfen. Abgesehen davon, dass
ich falsch und da sage ich dir eins, das ist alles Bullshit.
Das ist
Bullshit. SEO ist teilweise so ein Bullshit. Tracking ist so ein Bullshit. Ja. Wenn ich, hatte es auch, das passt jetzt alles gut zu diesem vorherigen Termin. Da ging es dann drum, unser Remarketing passt auch nicht. Ja, wenn dir irgendjemand erzählt, wir richten dir jetzt ein Tracking ein, dass du deinen User gut tracken kannst, dann sollte man mal immer noch mal ein bisschen die Wahrheit dazu sagen. Mhm. Kennen wir alle Cookie-Banner auf Webseiten. Mhm. Wenn ich beim Cookie-Banner auf Nein klicke, dann ist schon mal vorbei mit Tracking.
Ja.
Dann sind die Leute heute auch nicht mehr so einfach. Wann habt ihr denn das letzte Mal, wart ihr oder du an einem Handy und dann bin ich in den Socials und dann kommt eine Ad und dann drücke ich drauf und dann drücke ich auf Kaufen, habe ich das gekauft? Nein, diese Customer Journey. Schau mal, da müssen wir schon lachen, aber das ist noch nicht so lange her.
Ja.
Vor 5 bis 10 Jahren war das so, dass du deine Ad geschalten, oh, super geil, da hast du da einen ROAS von was weiß ich gehabt, dann hat das alles gut funktioniert. Die Leute brauchen so viel Touchpoints heute und ich kann nicht mehr nur sagen, da muss man, also ich habe ein paar Online-Shops ja auch selber und bei manchen scheiße ich komplett aufs Tracking. Ich mache auch kein Remarketing und so weiter. Ich muss mir halt was anderes überlegen, weil es ist für mich nicht mehr bezahlbar. Und wenn ich dann heute sage, nicht kostet der Klick, ist ja übrigens auch eine Spannweite, dass den Vogel raushaut zwischen, auch manchmal tagesabhängig, weil dann Meta wieder einen lustigen Drops gelutscht hat oder Google. Aber dann kostet mich der Klick zwischen 4 und 50 Euro. Jetzt muss ich halt schauen, wie passt mein Produkt. Bei ganz vielen Online-Shops sind die 4 Euro nicht mal in der Marge drin. Aber dann muss ich mir was anderes überlegen. Und wenn ich am Schluss, und das ist meine steile Behauptung, ich glaube, selbst wenn du ein perfektes Tracking hast, kriegst du nicht mal, also wahrscheinlich irgendwas zwischen 10% und 20% überhaupt getrackt, wo denn die Leute herkommen. Weil es gibt so einen großen blinden Fleck. Und was ist denn mit den Leuten, die einfach nur sich wieder erinnern und sagen, ja Mensch, der Christian trifft, wie haben die nochmal geheißen hier? Kleeblatt, nee, Dreizack Medien. So, und dann klicken die drauf und jetzt kommt es zur Anfrage. Dann habe ich den nicht. Und jetzt muss man die große Tracking-Lüge auflösen. Damit ich mit diesem Tracking irgendwas anfangen kann, brauche ich mindestens mal 1000 Datensätze.
Ja.
So, und jetzt kommen wieder die Ads-Agenturen und die Tracking-Agenturen und wir müssen die Web-Analyse, kann ich auch nicht mehr hören, die Web-Analyse einschalten und dann kommen die und dann muss ich doch mit denen mal diskutieren, was sind denn 1000 gute Datensätze? Mhm. Ja, das kann ja ein Lead-Formular sein, das kann ja das sein. Nee, also ein guter Datensatz ist ein Kauf. Mhm. Und dann muss ich erstmal 1000 Käufe machen, die auch teilweise völlig unterschiedlich vielleicht am Anfang sind. Also es ist alles ein völliger Wahnsinn. Ja. Und am Schluss fehlt es dann immer, und es ist wieder die Gier nach dem, nach der Abkürzung
zum Glück. Nach der Abkürzung, genau.
Und da sage ich ganz oft zu meinen Kunden, wenn das mit den Ads so einfach wäre, da sage ich immer, das ist ein Schuhkarton. Und wenn ich in diesen Schuhkarton vorne 50 Euro reinstecke und dann kommen hinten 100 Euro raus, dann würde ich mit dir nicht in diesem Gespräch sitzen. Da würde ich den ganzen Tag allein in diesem Zimmer sitzen und da 50 rein und da 100 raus. So einfach ist es halt.
Ach, Hannes, nicht. Das kannst du doch jetzt alles an Claude abgeben. Der kann ja, das doch dann auch für dich machen. Das ist ja quasi, ja, genau,
ja.
Genau das. Eigentlich, so. wenn man sich diese, oh, das ist eigentlich auch eine geile Frage. Also an alle, die irgendwie eine Agentur oder eine Lösung suchen, klingt es am Ende runtergebrochen zu gut, um so. Wahr zu sein. Ist es eine Gelddruckmaschine? Lass
weg,
die Finger von.
Sofort weg.
Ja.
Die Gelddruckmaschine gibt es nicht.
Nein.
Und das finde ich eine ganz interessante Frage. Das frage ich die dann noch manchmal. Sag ich, ja, aber wenn die so erfolgreich sind, wieso machen die das dann?
Das frage ich mich auch.
Warum machen
immer,
sie das
denn, warum machst du das denn nicht selber? Ja.
So.
Also wenn ich dir garantieren könnte, dass ich ein Konzept habe, was dich achtstellig macht,
Da
würde ich die Fresse halten und würde ja, das natürlich. Machen. Und würde hier einen Shop nach
Tag
dem anderen
machen.
Würde ich das
auch machen. Würde ich es machen. Und schau mal, und das ist, finde ich, auch nochmal ein Beweis, den kann nur Erfahrungswissen liefern. Ich habe jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, der bei mir am Tisch gesessen ist in den letzten 20 Jahren, der voll für sein Business gebrannt hat, war erfolgreich damit. Das finde ich ein Wahnsinnserfahrungswissen. Hey, Christian, da waren Sachen dabei, die waren da gesessen, die haben gedacht, das ist eine versteckte Kamera. Die haben mir erzählt, was die machen wollen und die haben gedacht, was? Damit kann man Geld verdienen. Aber wenn die gebrannt haben für dieses Thema, waren die alle erfolgreich. Und dann gab es Leute, die kamen und die wollten halt mal irgendwie was weiß ich was. Und die haben es alle nicht geschafft. Und natürlich kann man es dann immer ganz einfach, ja, ich habe mir die falschen Agenturen ausgesucht oder ich bin an die falschen Geschäftspartner gekommen und so weiter und so fort. Ey, das muss ich nochmal erzählen. Der Benny, den muss ich jetzt auch mal ansprechen. Der Benny, bei dem war ich in Augsburg, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, das ist unglaublich. Der ist hauptberuflich Ukulele-Lehrer.
Oh.
Willst du mich verarschen? Das kann nicht sein. Der ist hauptberuflich Ukulele-Lehrer. So, in meiner Welt, der muss in den Podcast, ich muss den anhören, ja. Ich treffe den ab und zu. Das gibt's nicht. Jetzt ist der Ukulele-Lehrer und er hat was erfunden, das heißt Karaoke.
Ah ja.
Und es ist quasi ein Karaoke-Abend. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie ein Fiebertraum. Wenn du das erste Mal da bist, das kannst du nicht glauben. Sagt mir meine Freundin, hast du Lust, mit mir zu Karaoke zu gehen? Dann sage ich, was ist das? Da kommen 300 bis 400 Leute her mit ihrer Ukulele in Augsburg. Und dann ist der Benny, da ist der Benny mit seiner Band, ein Schlagzeuger und ein Bassist.
Ja.
Hier auch so ein Bass, so ein kleines Ding, auch wie Ukulele. Und dann, nein, Meter, da kriege ich gleich Gänsehaut, weil ich das so crazy finde, was es für Geschäftsmodelle gibt. Hey, dann gehen wir da hin. Und dann ist da dieser Benny, das ist ein fucking Star, Mann. Das ist ein Star, der ist dann Star, ne? So, und dann steht er da auf der Bühne und dann gibt es so, auch immer geil gemacht, PowerPoint-Präsentationen. Du kannst auch hin, wenn du es gar nicht kannst, kannst du eine Ukulele ausleihen, gibt es dann so 30 geil. Stück umsonst und so. Das ist ein ganz eigenes Universum. Und willst du mir jetzt erzählen, wir sitzen den ganzen Tag dran und überlegen uns Tracking, SEO, PageSpeed, bla bla bla. Der Benny macht einen Abend, das ist ausverkauft. Du hast keine Chance auf den nächsten Ukulele. Das kann ich dir jetzt versprechen, wenn du auf die nächste Karaoke gehen willst, du wirst keine Karte kriegen.
Verdammt.
Und auch das, der hat was gefunden. Und das ist für mich, deswegen finde ich das Beispiel so interessant, das ist für mich das Maximum an, ich habe was gefunden, was mich begeistert. Ja. Und jetzt baue ich da was außen rum.
Ist doch geil.
Das ist doch abartig.
Ja.
Ich glaube, das sind
sechs. Der hat doch einfach was gemacht. Ne? Das ist ja auch etwas, manchmal muss man einfach Dinge tun.
Ja.
Muss ich tun.
So, und jetzt kommt aber das Spannende, weil du tust ja zum Beispiel unglaublich viel.
Ja.
Und da kriegt man vielleicht die Kurve jetzt auch. Weil am Ende ist es doch so, ich glaube, man muss auf jeden Fall, also die Leute, die sich so um mich scharen oder mit denen ich mich unterhalte, die tun eigentlich alle zu viel. Also die sind alle nicht so, dass die faul werden. Das muss man fairerweise dazu sagen, weil es klingt immer manchmal so einfach, aber ich habe schon eher Leute, die eher am Hasseln sind. So.
Ja.
Und da glaube ich, ist es so, die müssen eher mal in die kurze Zeit nichts tun. Die müssen mal ganz kurz innehalten. Ich rede jetzt nicht von Sabbatical, sondern ich rede einfach nur zum Beispiel 2 Stunden die Woche. Und die meisten, die da auch bei mir im Coaching sind, nehmen sich diese Zeit nicht.
Ja.
Wie soll ich am Dienstag 2 Stunden aus meinem Kalender streichen? Oh, Digga, wenn du das nicht machst, dann bist du im Blindflug unterwegs. Und das ist das große Problem. Sich hinzusetzen und zu überlegen, was kann ich denn vielleicht aufhören zu machen? Weil dann wird wieder ein Topf an Energie frei, den ich für was anderes vielleicht sinnvoller einsetzen kann. Und ich weiß, dass das unglaublich schwer ist, wenn man gerade noch auf der Suche nach Umsatz ist. Und ich weiß, dass es unglaublich schwer ist, wenn der Kühlschrank nicht voll ist. Aber das ist der Moment, in dem es am wichtigsten ist, Ruhe zu finden, sich hinzusetzen und zu sagen, so, da ist jetzt ganz wild alles, aber wie soll ich denn im völligen Chaos anfangen, dieses Boot zu lenken? Das funktioniert einfach nicht. Ich muss da erstmal den Überblick kriegen. Und ich glaube, das hat das auch ganz gut gezeigt, wenn du mir teilweise 36 Seiten Nachrichten geschrieben hast, dann hat man den Sturm gesehen. Mhm. Und jetzt schaut jemand von außen drauf und dann waren es eigentlich 3 Punkte, die langweiliger nicht sein könnten von außen, weil da keine Emotionen drin ist, weil da kein Kunde, der nicht wertschätzend drin ist, weil da kein Problem mit Kultur, Mitarbeitern, was weiß ich was ist. Sondern also am Schluss ist es doch immer relativ einfach. Und da rate ich schon auch immer zu sagen, was ist denn jetzt genau das Problem? Also was müssen wir dann als erstes mal fixen? Ja, nein. Was müssen wir als erstes fixen? Ist Geld da? Das frage ich dann auch. Mhm. Ja, da Geld ist noch da. Ich habe nur Angst, dass es bald nicht mehr da ist. Okay, also Geld ist nicht das Problem. Dann müssen wir jetzt schauen, irgendwo ist ein Leck, irgendwo fließt Wasser rein. Na, dann schauen wir mal, wo das ist. Dann schauen wir doch dahin. Und so einfach ist es am Ende des Tages. Und da hilft es natürlich auch ganz oft, sich mit Leuten zu unterhalten. Aber es wäre schon mal einfach, da gibt es ja übrigens auch so ein psychologisches Experiment, es gibt kein Problem, was sich nicht löst, wenn man 60 Minuten gar nichts macht. Und das ist eine ganz brutale Übung. Ich würde sagen, ich ziehe den Hut vor jedem, der das beim ersten Mal 10 Minuten schafft. Und gar nichts heißt gar nichts. Ja. Also ich schaue nichts an, ich habe kein Handy, ich habe keine Musik, gar nichts.
Das ist verloren gegangen. Ja,
das, ich sitze und mache nichts. Ja. Das ist ganz laut, da ist überall Sturm und so weiter. Mhm. Und spätestens nach einer Stunde ist alles ganz klar. Und das ist ja auch immer was ich immer nur empfehlen kann, was ja vor allem die Männer immer nicht gerne in die Welt tragen und deswegen trage ich so gerne in die Welt. Wenn ihr das Wort Psychotherapie nicht aushalten könnt, dann sucht euch einen Coach oder eine Coachin oder nennt euren Psychotherapeuten oder eure Psychotherapeutin, wie ihr wollt. Aber macht es, wenn es nur dafür da ist, eure Woche zu sortieren, weil das ist sowas, da musst du dein Handy aushaben, da hast du 1,5 Stunden Zeit und wenn du da hingehst, dann hast du auch was zu erzählen. Immer.
Es ist, also ich kenne voll diese Situation, diese Zeit, sich für irgendwas nicht zu nehmen. Ja, ich habe auch mit dem Podcast lange immer überlegt, oh, wann soll ich denn das dann noch machen? Ne? Ich sagte, wie ich es mache. Ich mache mir einen Termin rein und dann ist der Termin geblockt.
So.
Und das war's. Und genauso kann man das auch mit dieser Stunde machen. Ich finde das auch sehr wertvoll, einfach mal zu sagen, nee, da nicht. Ich habe jetzt auch meine Woche anders strukturiert, habe mir dort einfach feste Blocker reingemacht, weil nee, da ist das dran.
Ich habe auch so Alibi-Termine. Also ich habe so einen Termin, der heißt Content für Zwetschge. Das war eigentlich mal, um immer Videos zu machen am Anfang von dieser TikTok-Zeit. Und der heißt immer noch so. Und der ist 2 Stunden die Woche. Den lasse ich auch drin. Den lösche ich nie raus.
Das ist super. Und da hat man ja dann irgendwo die Zeit, um eben mal ein bisschen zu sich auch zu finden. Ich finde auch immer sehr wertvoll, alles aufzuschreiben. Also du hast ja auch diese
Idee von Abfuck-Block.
Und dann einfach mal alles. Also wenn man sich diese Zeit nimmt und einfach mal alle Probleme irgendwo hinschreibt und dann anfängt zu sortieren, dann strukturiert sich das auch im Hirn irgendwo anders.
Das hat der Mario Tutas übrigens auch gesagt, Podcast-Empfehlung von vor 2 Folgen, Folge Nummer 24, Steuerberater.
Der wilde Story. Also das
war richtig krass. Der hat richtig Spaß gemacht. Ja. Beschäftigt mich immer noch. Aber der auch gesagt hat, du musst ja Dinge auch sichtbar machen. Und das ist zum Beispiel bei Finanzen so ein Thema. Das hat ja auch jeder in seiner Zeit, wo ein Unternehmen aufbaut, wird es immer irgendwann finanziell schwierig. Sichtbar machen. Also man denkt dann auch so, ja, aber es bringt eh nichts, das ist eh alles viel zu wenig, das ist eh alles im Minus, da reicht der Dispo eh nicht aus. Ja, aber ich brauche doch mal eine Liste. Und es wirkt manchmal so sinnfrei, aber es einfach runterzuschreiben, dann ist es mal sichtbar. Okay, aber da ist es nicht sichtbar, da ist es wild sogar.
Ja.
Und da ist schon an den alten Sprichwörtern, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist am Ende des Tages so. Es ist wirklich so. Und ich glaube, das machen auch bei uns Projektmanagerinnen zum Beispiel, die strukturieren sich den Tag so. Mhm. Oder das rate ich zum Beispiel auch, wenn man noch nicht so gut im Projektmanagen ist, in der Software oder so, einfach zu sagen, so, was habe ich denn jetzt alles? Weil das ist die Haupterkenntnis. Es hört sowieso nie auf. Also man kann am Ende des Tages sagen, du kannst dir immer, wann du willst, in deiner unternehmerischen Reise Zeit nehmen, 2 Stunden, weil es wird nicht aufhören. Es hört nicht auf. Es ist eh nie fertig. Man hat auch oft so, es gibt einem so ein Satisfaction-Ding, wenn die Aufgabenliste leer ist. Und dann kommt aber sofort die Angst, oh, wir haben gar nichts mehr zu tun. Wann kommt der Umsatz rein? Nein, es hört nie auf. Es wird immer irgendwas sein. Und deswegen macht es überhaupt, es gibt gar keinen Grund, nicht mal Rast zu machen und zu sagen, stopp, Pause, ich setze mich jetzt hin. Und das ist auch nochmal so ein Tipp, den ich geben kann. Wenn es am allerwenigsten passt, dann sollte man die Pause machen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Wenn man am meisten am Rennen ist und überall reinregnet und das Telefon klingelt und der Kunde schreit und ihr seid Arschlöcher und alles ist scheiße und kein Geld und ich weiß nicht, wie ich jetzt morgen irgendwie das Geburtstagsgeschenk für meine Süße kaufen will, dann hinsetzen und sagen, so, es wird ja nicht, durch Rennen wird es ja nicht besser werden.
Nee. Ja. Genau. Das ist wieder das Maßnahmending in der richtigen Reihenfolge, nicht wahr? Weil mit dem Chaoskopf kriegst du die Lösung nicht für deine ganzen Probleme. Die stressen dich nur viel mehr. Also hau die Pause rein, strukturiere dich, find irgendwo einen Weg und dann kannst du dir
erstmal so. Woran ich gemerkt habe, dass dieses Rennen bei mir vorbei ist, ganz bewusst, vor ein paar Jahren habe ich das an Weihnachten gemerkt. Das war für mich eine Insel im Jahr. Mhm. Mein Opa hat immer gesagt, an Weihnachten war im Schützengraben, im Krieg, hat keiner geschossen. Da war immer Ruhe. Das habe ich nie vergessen, dass er das gesagt hat. Und so kam mir das mit dem Business vor. Jetzt war Weihnachten und es war so eine heilige Zeit gefühlt. Da durfte keiner was mailen. Da musstest du nicht erreichbar sein. Du musstest nicht schauen, ob E-Mails reinkommen. Und irgendwann merke ich so, aber erst im Jahr 2-3, wo das nicht mehr interessant war, das ist völlig wurscht. Ob jetzt Weihnachten ist, das ist vorbei. Dieser Krieg ist vorbei, gefühlt. Das war unglaublich heilsam und das war der Moment, wo ich mich auch kopfmäßig vom Kalender getrennt habe, was gar nicht so einfach ist, weil die ganze Welt sich so um den Kalender dreht. Das ist auch so ein Bullshit. Ey, also da muss ich mich so kaputt lachen, diese Steuerberater, diese Controller, wie die immer über, ja, das war aber ein schlechtes Jahr. Ja, was endet denn am 31.12. ist auch was man bei den Kunden merkt. Oh, es muss unbedingt fertig werden vom Jahresende. Ist doch scheißegal, ob es jetzt fertig wird oder am 10. Januar wieder weitergeht. Das ist auch was, wo man sich ganz bewusst meines Erachtens rausnehmen muss, weil, oder auch, da kommt dann mehr dazu, da merke ich jetzt gerade, das ist ein ganzes Universum an Bausteinen, Arbeitszeit. Ich habe auch in meiner E-Mail-Signatur so einen Passus drin, um das denen zu erklären, die da noch am Rennen sind. Ich schreibe diese E-Mail dann, wann es in meinen Tag passt. Bitte bearbeite du diese E-Mail, wann es in deinen Tag passt.
Ja, klar. Ja, mit dem Jahr. Ich glaube, die Leute haben gerne irgendwo einen Anker, ne? Yeah. Also ich nehme mich da natürlich nicht raus. Ich habe auch gerne, ich stehe auch immer noch auf diese Weihnachtszeit, einfach weil da für mich, ich weiß, wir haben da immer fix Betriebsferien. Das ist immer so die Hardcore-Zeit dazwischen. Da ruft wirklich keiner an, weil die anderen haben auch alle Betriebsferien. Und ich kann alles nochmal aufräumen vom ganzen Jahr. Deswegen freue ich mich da auch immer so zwischen die, dieses Jahr zwischen.
Aber es ist ein bisschen Irrglaube auch, dass man nicht ersetzbar ist, glaube ich, springt damit. Weil das finde ich zum Beispiel schon auch crazy, also dieses Sprichwort auch so, und das finde ich richtig krass. Jetzt stell dir mal vor, jetzt sitzen wir hier, ne, in dem Gebäude aus 1908, glaube ich, und jetzt war hier ja schon mal eine Zwirnerei und Nähfadenfabrik drin. Und alle Leute, die hier gearbeitet haben, die gibt es nicht mehr. Und ziemlich wahrscheinlich. Die 1908 hier angefangen haben zu arbeiten, ziemlich wahrscheinlich, die gibt es nicht mehr. Und die Wohnungen, in denen die gewohnt haben, da wohnt jemand anderer. Und die Autos, die vielleicht so heiß waren, als die ersten Autos kommerziell geworden sind, die sich gekauft haben, die fahren nicht mal mehr irgendwo in der 12. Verwertung rum. Und jetzt ist doch ganz interessant, wenn man sich das mal so überlegt, das finde ich wirklich interessant. Also da sitze ich dann manchmal und denke mir so, Alter, in 100 Jahren wissen wahrscheinlich die Leute, die jetzt hier auf dieser Fläche sitzen, nicht mal mehr, wer ich war.
Wahrscheinlich.
Ja, und dann braucht man sich doch keinen Stress machen. Dann wär's doch viel einfacher zu sagen, wieder auf das Kernthema zurückzukommen. Ich suche mir was mich wirklich erfüllt, weil, also ich, weißt du, das finde ich schon auch immer interessant mit diesem Beispiel. Der Kunde kann mich dann an Weihnachten nicht, der kann mir eh nichts, wenn wir das jetzt mal ganz bewusst nehmen. Und das ist so, da habe ich letztens jemand gesehen, der hat so gesagt, du bist hier und ich bin hier. Aber jetzt im Moment bist du gerade hier und das geht dich einen Fick an, was da ist. Du musst wieder zurück in deinen Kreis da oben. Und das ist es doch. Also mal, warum kann denn der Kunde über deine, das ist ja so ein Gefühl von, er kann über deine Zeit verfügen. Er kann in deinen Kommunikationschannel reinspringen, wann er will. Er kann jetzt sagen, jetzt so und jetzt arbeitest du für mich. Nee, kann er nicht. Und das ist der große Unterschied, glaube ich, zwischen Kundschaft und Partnerschaft.
Ich glaube, das ist bei mir jetzt gar nicht, dass der Kunde mir meine Zeit nehmen würde, sondern eher, dass ich ja für meine Kunden eine Verantwortung fühle, ich möchte für die da sein. Also das ist auch für mich völlig okay, ich sehe das gar nicht als negativ. Ich finde es einfach nur entspannt zwischen den Jahren, dass da keiner kommt. Also ich bin ja trotzdem da, Wir haben trotzdem Notfalldienst, falls irgendwas Dringendes ist. Aber da kann ich auch sagen, ich brauche heute nicht so eine Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Ich kann mehr Aufmerksamkeit auf das verlagern. Also so.
Da ist noch ein interessanter Punkt drin, weil so habe ich die auch kennengelernt. Ich bin für den Kunden da.
Ja.
Das muss man aber aufpassen. Wenn der Kunde die Position einnimmt, dass er sich jederzeit für jemand anderen entscheiden kann, geht das natürlich auch wahnsinnig von deinem Wert weg, vom Selbstwert auch.
Ja.
Und da muss man, glaube ich, noch mehr darauf achten, dass man eine Partnerschaft hat.
Ja.
Weil wenn ich quasi sorgsam bin für den Kunden, das ist ja oft das Problem auch in den sozialen Berufen, ich bin für dich da, aber er kann sich jederzeit jemand anderen suchen. Und das ist natürlich auch, da sind wir wieder beim alten Sprichwort, es ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt kommen wir wieder zu der Kernessenz, die richtige Kundschaft zu finden oder wie es ich lieber sage, Partnerschaft zu finden, wo ich sage, ich bin für dich da, aber ich brauche da auch eine gewisse, und das ist was im Business ganz oft fehlt und das ist was uns in Deutschland fehlt, von der Ding her, die Warte ist immer so, das kommt auch schon ein bisschen aus unserer Nachkriegszeit, ne, und aus dem Wirtschaftswunder, was man dann vielleicht am Ende des Tages hat. Ich bin ja Kunde. Kunde ist König, zum Beispiel, so ein ganz altes Ding. Aber am Ende des Tages ist eine ganz, ganz schlechte Einstellung, weil das lässt einem ja zum Hopper werden. Dann bin ich da, wenn es mir da nicht mehr gefällt, denke ich weiter, da entstehen keine Verbindungen und keine Zusammenarbeiten und keine Partnerschaften. Und am Ende des Tages ist das auch was ich immer wieder merke, wo sich die Leute unglaublich schwer tun in dem Pricing, in ihren Angeboten und so weiter, weil sie sagen, naja, wenn der Kunde sich jetzt 12 Monate an mich bindet, dann muss ich doch einen Rabatt geben. So, und jetzt gehen wir mal auf die ganz andere Seite. Ich biete dem Kunden eine feste Partnerschaft für 12 Monate an, wo er meine Arbeitszeit kriegt. Das ist ein Deal. Da geht es nicht um Rabatt. Das ist ein Deal. Und ich kann Menschen Arbeitszeit nicht rabattieren. Und es ist meines Erachtens auch, was ich glaube auch, dass da auch ein Irrglaube ist, wenn ich heute natürlich eine Fabrik habe und die ist nicht 100% ausgelastet, kann ich eine neue Schicht machen und dadurch wird meine Marge besser, dann kann ich vielleicht einen Rabatt geben. Mhm. Aber ich könnte auch einfach sagen, ich habe mich darum gekümmert, dass ich den Rest meiner Arbeitszeit auch noch voll mache. Ich habe Personal dafür eingestellt, ich habe Verantwortung übernommen, dann steht mir doch eine bessere Marge auch zu. Mhm. Und das ist was ich immer wieder feststelle, was mich auch in 20 Jahren Selbstständigkeit immer wieder beschäftigt. Das sind die guten Verbindungen. Und du wirst mich zum Beispiel von einem Autohaus, wo ich jetzt bin, nicht wegkriegen, solange das alles so partnerschaftlich und so gut läuft. Und es ist mir scheißegal, ob die Karte da 5.000 oder 10.000 Euro mehr kostet oder dass eine E-Mail kommt, Reifenwechsel pro Reifen 27 Euro, das interessiert mich nicht. Der Helmut kommt und bringt mir das Auto und das ist für mich eine wahnsinnige Zeitersparnis. Da denke ich über sowas gar nicht nach. Jetzt kann man die anderen Menschen nicht alle allen sein Ding überstülpen, wie man das selber sieht. Aber daran liegt doch wieder die Magie. Ich muss nur die richtigen Leute finden, die eine Zusammenarbeit suchen, die nicht sagen, kostet der Christian und Dreizack Medien jetzt 80 Euro die Stunde oder 160, kann ich mir auch nicht mehr hören, Stundensatz. Ja. Sondern was bringt mir die Stunde denn? Was bringt mir, und jetzt auch weg von der Stunde zu denken, Stunde im Sinne von, was bringt mir die Zeit mit dem Christian? Und wenn der Wert nicht erkannt wird, und das ist die Red Flag für die Agenturen eigentlich, weil dann sind wir an dem Ding. Wenn die Leute deine Gesellschaft schätzen, das ist es eigentlich. Mhm. Der Kunde deine Gesellschaft schätzt, dann ist alles irrelevant, weil dann ist Vertrauen da, dann ist eine Möglichkeit da zu sprechen. Ist übrigens auch immer was wir für gute Punktlandungen heute immer. Was ich auch immer wieder feststelle, wenn die Leute sich vertrauen, dann muss man nicht zusammen in Urlaub fahren können. Das sage ich auch immer ganz zu dem Kunden. Wir müssen nicht zusammen in Urlaub fahren, aber wir müssen eine Streitkultur vielleicht auch entwickeln. Das ist ja auch was, wo jeder sagt, was? Im Dienstleisterverhältnis, da brauchst du keine Streitkultur. Naja, dann nimmt man Streiten vielleicht auch zu sehr wieder persönlich, sondern man muss doch mal sagen können, was ist das für ein Scheiß?
Absolut.
Sorry, was ihr uns da jetzt geschickt habt, ist ein richtiger Scheiß. Und dann muss auf der anderen Seite aber der Kunde natürlich auch so ein Ding haben, dass er nicht sagt, so redest du nicht mit mir, der Kunde ist König, dann bin ich weg, da suche ich mir jemand anderen. Nein, da muss der Kunde sagen, interessant, das höre ich mir jetzt mal an. Jetzt muss man noch eine gute Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen.
Das beschreibt eine Partnerschaft,
so.
Eine gute, eine gesunde. Ja.
Und das ist wirklich was wir auch versuchen, aus unserem Wording rauszukriegen, Kundschaft und es zu ersetzen in Partnerschaft.
Ja.
Aber es ist was, wo wir jetzt 1:30 hingeredet haben, was man natürlich so schnell nicht erklären kann. Und wenn ich heute auf eine Agenturseite gehe und da steht dran, wir sind die Kreativsten und wir bieten Partnerschaften statt Kundschaft, dann muss ich leider kotzen. Weil dann glaube ich das halt auch am Schluss nicht, ne?
Ja, deswegen ist eben so diese Sichtbarkeit, das, was wir ja auch tun, die Authentizität nach außen wirken lassen, glaube, unersetzbar, damit der Kunde irgendwo auch eine, ja, schon eine Beziehung zu uns aufbauen kann, bevor er überhaupt mit uns in Kontakt getreten ist.
Und der Filter einfach. Also der filtert deine Lebenszeit, meine Lebenszeit. Ja. Was wichtiger, das haben wir nicht, ne? Und am Schluss ist doch gut, wenn dann nur die Leute da landen, die dann auch dazu passen.
Das war ein richtig schönes Gespräch, oder?
Oh. Es ist immer magisch. Es ist magisch, weil, und das ist eben genau das, was ich auch meine. Ja. Jetzt hätten wir doch ein Vorgespräch führen können. Einmal hatte ich den Fall, der gesagt, schicken Sie mir bitte Ihre Fragen. Mhm. Und ich sag dir eins, wenn man das Gespräch morgen wiederholen würde, dann wird das woanders abbiegen. Und wenn man das übermorgen, wird das wieder woanders abbiegen.
Klar.
Und dann denke ich mir manchmal nach so einem Gespräch, war das jetzt auch wild? Da kommt der Imposter wieder durch. Was bringt dieses Gespräch jetzt den Leuten, die es hören? Und dann ist es auch lustig, weil das finde ich übrigens auch unglaublich wertschätzend für alle, die das machen und vielleicht jetzt auch wieder zuhören. Ich kriege unglaublich viel Feedback per E-Mail, per DMs und so weiter. Und es ist ganz verrückt und das vielleicht kann man sich das auch selber auf die Fahne schreiben. Man weiß nicht, was es bringt. Man kann es erstmal aussenden. Und die verschiedensten Sachen bringen den Leuten den verschiedensten Wert. Und ich merke immer wieder, dass die Sachen, die für mich am selbstverständlichsten sind, die ich so langweilig finde als Tipp, bei manchen Leuten dann unglaublich viel machen. Und dann komme ich zu der Erkenntnis, nee, man muss einfach alles raushauen. Die, die einen scheiße finden, finden einen eh scheiße, egal was man raushaut. Und die, die irgendwas, wenn es zu irgendwas führt, und das führt immer zu irgendwas, dann war es schon sinnvoll, das Gespräch geführt zu haben.
Ich hoffe, also ist ja jetzt kein Wissenspodcast jetzt hier unbedingt gewesen. Ich hoffe, dass die Leute vielleicht doch eine Sache mitnehmen und so einen kleinen Relief einfach haben von, nee, wir brauchen nicht hier diesen ganzen wilden Social-Media-Kram, so dieses Gewinn-Money, sondern dass es da auch bei uns schwierig ist, ja, zu bauen, sowas aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen und dass das auch der richtige Weg ist und dass sich viele, die sich da wahrscheinlich hinterfragen, mache ich gerade das Richtige, weil bei den anderen läuft es ja vermeintlich gut, dass die dadurch auch merken, nee, das ist schon der richtige Weg, ich muss einfach weitermachen, ich muss dranbleiben, ich muss meiner Passion folgen. Wenn sie das mitnehmen aus dem Gespräch, dann wäre ich glaube schon.
Und ich muss die richtigen Menschen finden.
Absolut.
Und das wird es immer bleiben und deswegen kann man sich ganz entspannen. Mit Claudebot und Moldbot und KI, wenn ich die anderen die richtigen Menschen finde. Und da gibt es ja auch viele Jobs und das finde ich ganz interessant, bei den Jobs, wo es wirklich darum geht, dass zwei Menschen was miteinander machen, die haben kein KI-Problem. Mhm. Und wenn man jetzt aber genau darüber nachdenkt, ist es immer so. Und das kann ich auch nicht oft genug wiederholen. Es gibt kein B2B und B2C. Noch nie hat eine Firma bei einer anderen Firma etwas gekauft, sondern immer haben zwei Menschen was voneinander gekauft. Schön, dass du extra hergefahren bist. Das macht so ein Gespräch auch immer viel besser als digital.
Ist wirklich schön, ja. Muss ich mir, also wir haben ja auch schon angefangen, bei uns ein Podcast-Studio für so ein Gespräch aufzubauen. Das muss ich mal forcieren, dass der nächste vielleicht auch mal zu uns
kommt. Ich glaube, man muss einfach nur länger planen, weil wenn man auch sagt, du musst ja nicht die nächsten zwei Wochen kommen, aber irgendwann fährst du doch mal durch die Gegend, dann denk doch an mich. Und ich glaube, gerade bei Selbstständigen ist es schon immer verlockend, weil man kann ja auch einfach mal 30 Kilometer weiter von dir über ein Wochenende fahren und wenn man davor einen Podcast gemacht hat, dann war es eine Geschäftsreise. Christian, danke für deinen Besuch. Alles, alles Gute. Ist immer ein bisschen nostalgisch, war es gestern auch, wenn so ein Inner Circle auch endet. Ja, wir sind im Kontakt. Vielleicht nicht mehr so eng wie das letzte halbe Jahr, aber ich bin gespannt, was in 5 Jahren ist.
Ich freue mich auf die Zukunft. Vielen Dank für die Chance, hier dabei sein zu dürfen.
Immer gerne.